und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Power & Pace. Heute mit den Fragen und Antworten im Live-Q&A mit Björn Geßmann zum November. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich noch einen Gast bei mir. Eure Athletiktrainerin Ulrike Söhring sitzt hier.
Hallihallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben ganz viel vor im Thema Athletik in diesem Winter, aber wir haben ein Thema, über das wir jetzt gerade sprechen wollen, und zwar, es geht wieder in die Sonne, ins Trainingslager mit dir und mit mir, und darum sprechen wir drüber.
Oh, ich kann es gar nicht abwarten, ich freue mich so.
Ja, 14. bis 28. März, wo geht es hin?
Na, wie alt bewährt ins Las Playitas Resort Fuerteventura mit einfach den besten Trainingsbedingungen, die man meiner Meinung nach haben kann.
Ja, wenn wir die Disziplinen durchgehen, schwimmen, 50 Meter Pool,
Outdoor,
schön warm.
Ja, Outdoor morgens bei tollem Sonnenaufgang, gut beheizt.
Der weltweit einzige Pool, wo Rückenschwimmen Spaß macht. Ja. Du warst früher mal Rückenschwimmerin.
Genau, ja. Das war meine Hauptdisziplin, und es ist da einfach gigantisch, wenn man dann den Himmel, die Berge, die Palmen, alles sehen kann. Und aber was natürlich da hinzukommt, man kann manchmal Gegenwind haben, da beim Schwimmen.
Wir haben morgens immer so 3 bis 4 Bahnen, je nachdem wie groß das Camp wird. Und
manchmal sogar 5.
Manchmal sogar 5, ja. Und dann hat eine Einheit welche Umfänge?
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben natürlich für alle Leistungsklassen ein Programm dabei. Das heißt, manche schwimmen ganz viel Techniktraining. Da kommen natürlich insgesamt nicht so viel Meter zusammen. Und manche schwimmen einfach Programme, also ich sag mal von irgendwas 1500 bis 3000 Meter ist da morgens vor dem Frühstück um 7.30 Uhr schon alles drin.
Genau, dann kommt die zweite Disziplin, eben das Frühstück. In den meisten Fällen unter der Sonne, ja, also nehmt Mützen mit, es kann windig sein, ihr kommt aus dem Pool, aber das schmeckt dann richtig, bevor es meistens um 10.30 Uhr so langsam aufs Rad geht.
Genau.
Und da hat man auf Fuerteventura alles.
Ja, da haben wir von viel Wind natürlich, dafür steht ja Fuerteventura, starker Wind, und viel Höhenmetern bis, naja, flach würde ich nicht sagen, aber es gibt halt natürlich Strecken mit sehr viel Höhenmetern und mit viel Höhenmetern, und ja, auch von den Streckenlängen, also wir fahren von 2 Stunden bis dann die Königsetappe, die Leistungsklasse 1, die fahren da schon mal bis Corralejo, also um die 200 Kilometer bringen die an dem Tag mit nach Hause. Aber ja, wie auch da haben wir wieder 5 LKs, nennen wir sie, die Leistungsklassen, und da ist für jeden was dabei, jeder kann da mitmachen.
Ja, es geht raus über den roten Radweg, und ich kann jetzt sagen, wenn ihr über den roten Radweg nicht mehr reinkommt, Ulrike schiebt euch persönlich an, ich habe es am eigenen Leib erfahren. Oh, das ist viele Jahre her, ich war völlig unfit, und du hast mich wirklich nach Hause gebracht damals.
Ja, da bin ich aber froh, dass wir nicht nach Hause laufen mussten.
Laufen, die nächste Disziplin. Zum Leuchtturm muss einmal sein, oder?
Auf jeden Fall. Also auch wenn man irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist und langsamer laufen will, auch da laufen wir in unterschiedlichem Tempo. Und das Schöne ist, wie es ist genau so getimt, dass letztendlich, wenn alle ihr Tempo auch laufen, das ist ja immer die coole Kunst, ne, das zu machen, was der Coach auch sagt, aber wenn alle ihr Tempo einhalten, dann ist es genau, lassen wir die Gruppen so loslaufen, dass alle zusammen oben gleichzeitig ankommen. Und das ist einfach ein Riesenerlebnis. Also die LK5, die läuft eben als erstes los, die kriegt ein bisschen Vorsprung, und bis dann eben die LK1 von hinten aufholen kann, und dann kämpfen sich alle so den letzten Kilometer über dann endlich richtig guten Asphalt, aber auch mit richtig vielen Höhenmetern zu dem Leuchtturm hoch. Und dann kommt man da um die Ecke und alle stehen schon da und warten, und also es ist einfach ein Riesenerlebnis, muss man machen.
Ja, Asphalt hast du erwähnt, der ist perfekt inzwischen auf Fuerteventura, das Radfahren macht da richtig Spaß, selbst gegen den Wind, den man gelegentlich mal hat, habe ich gehört, ne? Aber bis zur Bäckerei schafft man es immer.
Bis zur Bäckerei schafft man es immer, und das Schöne ist, wir fahren ja nicht alleine, oder ne, keiner ist als Einzelkämpfer unterwegs, wir fahren ja in Gruppen, und ja, da kann man natürlich die Schwächeren auch mitnehmen, die positioniert man einfach an der optimalen Position in der Gruppe, und im Windschatten geht das schon, und dann kommen alle wieder auch gesund und fit nach Hause an.
Ja, ich habe jetzt richtig Lust drauf, ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Lust gemacht. 14. bis 28. März 2026, Las Playitas Fuerteventura, das Ganze natürlich wie immer in altbewährter Manier mit der Expertise von Hannes Hawaii Tours, da findet ihr auch alle Informationen dazu, hannes-hawaii-tours.de. Wichtig ist, irgendwann so im Januar, Mitte Januar wird die Anlage komplett ausgebucht sein, dann kommen wir nicht mehr rein, also meldet euch an, Ulrike ist da, ich bin da, viele von euch auch, wir freuen uns drauf.
Auf jeden Fall. Dahin.
Bis dahin, und jetzt übergebe ich das Wort an Björn.
Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum heutigen Live-Q&A. Am Montag, den 3. November, nach einem langen Wochenende für alle Hamburger und Schleswig-Holsteiner. Haha, das habe ich auch noch nicht gesagt in meinem Leben, glaube ich. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und würde einmal ganz kurz bitten, kleine Sekunde, mal eben gucken, dass ihr alle die Mikros ausgeschaltet haben. Das sollte ganz gut klappen. Wunderbar, also, herzlich willkommen. Ich bedanke mich für eure Fragen, die ihr schon eingereicht habt. Ich freue mich auf eure Fragen, die ihr sehr gerne noch im Chat stellt. Einfach erstmal einen kleinen Überblick. Ich habe 40 Fragen eingesendet bekommen. Ich habe die kategorisiert und ein bisschen versucht, in eine Struktur zu bringen, auch wenn das nicht immer ganz so leicht ist. Wenn ihr vor allen Dingen irgendwie 2, 3 Fragen habt, dann überschneiden sich dann natürlich immer gerne die Kategorien, aber wir werden das sicherlich heute wieder richtig gut hinbekommen. Wir gehen auch gleich die Kategorien quasi einmal durch. Genau. Und wie gesagt, alles, was im Chat so passiert, das werde ich natürlich so on the fly einpflegen in das Ganze. Habe ein paar kurze Informationen zu euch zum Einstieg. Einfach mal kurz als Orientierung. Genau. Und dann verbringen wir hier diesen gemeinsamen Montagabend. Aufgrund der Vielzahl an Fragen wird es durchaus wieder ein kleines bisschen länger dauern. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich weiß jetzt nicht genau, für wie lange das Webinar hier oder das Live-Q&A angesetzt ist, aber so 1,5 Stunden werden wir mindestens mal brauchen. Ich habe mir alle Fragen im Vorhinein einmal durchgelesen, werde auf jeden Fall versuchen, an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen zu kürzen und zusammenzufassen. Genau. Und dann wird das klappen. Also, vielleicht kleine Orientierung. Heute ist Montag, der 3.11., deswegen gibt es heute ein Live-Q&A. Das nächste Live-Q&A und zugleich das letzte, glaube ich, in diesem Jahr. Also wir werden sicherlich nochmal irgendwie die ein oder andere Veranstaltung hinzufügen, aber unter powerandpace.de und Events findet ihr alle anstehenden Events in dieser Woche alleine 3, nämlich Live-Q&A heute, Live-Ride morgen, Start-Live-Athletik am Donnerstag. Meine Güte, ich hoffe, ihr habt also euch abends noch nichts vorgenommen in dieser Woche. Und genau, wir hören uns spätestens am 2. Dezember wieder. Das will gesagt sein, wir machen dann die Woche drauf unseren ersten FTP-Test / AI-Test, je nachdem, für was ihr euch entschieden habt bei der Vielzahl an Leuten, die das AI-Diagnostics-Paket gebucht haben, darf ich die ja auf jeden Fall quasi jetzt immer namentlich mitnennen. Und wenn ihr am morgigen Live-Ride teilnehmen wollt, was ich euch natürlich wärmstens ans Herz lege, dann geht ihr auf diesen besagten Eventkalender und da klickt ihr auf das Event vom 4. November und dann könnt ihr euch in diesem Event anmelden für den Live-Ride. Ja, also da findet ihr das Event, welches da stattfindet, auf Training Peaks Virtual. Training Peaks Virtual ist die Plattform von Training Peaks, bei der ihr virtuell Radfahren könnt. Und diese Plattform ist in eurem Premium-Abonnement, welches ihr bei Training Peaks automatisch habt, wenn ihr Mitglied bei Power & Pace seid, inkludiert. Ja, das sei an der Stelle gesagt. Also ihr könnt da in Anführungsstrichen kostenfrei dran teilnehmen und braucht kein gesondertes Abonnement, um bei diesen Live-Rides dabei zu sein, weil Training Peaks Virtual ebenso wie Training Peaks Premium in eurem Power & Pace Abo dabei ist. Super. Dann eine kurze Info. Heute ist der 3. November, deswegen gibt es auch ab heute wieder einen Quereinsteigerplan. Also als Orientierung, wer das Gefühl hat, vielleicht noch nicht ganz im Rhythmus zu sein oder auch jetzt erst in den Plan einsteigen zu wollen, weil er gestern noch in New York den Marathon gelaufen ist, dann ist das natürlich total fein. Und dann könnt ihr den Quereinsteigerplan nehmen für November. Anders als bei den ganzen Haupttrainingsplänen sind diese Specials eigentlich immer statische Trainingspläne. Also die sind dann über einen definierten Zeitraum. Der Plan vom 4. November zum Beispiel geht über 4 Wochen, wenn ich nicht ganz falsch, 3. November, Entschuldigung, über 4 Wochen. Und der begleitet euch dann bis Ende November, also einmal durch den November durch, sodass ihr Anfang Dezember dann bitte umschaltet auf euren Haupttrainingsplan. Und wenn ich von Umschalten spreche, weil ich da auch immer noch die ein oder andere Frage bekomme, völlig zu Recht, dann heißt das, wenn ihr einen Trainingsplan wechselt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt von einem statischen Trainingsplan, dann braucht ihr nichts tun, weil wenn der 4 Wochen lang ist und nach 4 Wochen geendet hat, dann, ja. Dann könnt ihr automatisch in den dynamischen Plan einsteigen. Wenn ihr aus einem dynamischen Plan kommt, dann ist das so, dass dieser dynamische Trainingsplan, also quasi alle Haupttrainingspläne sind automatisch dynamische Trainingspläne und die erweitern sich im Laufe der Zeit. Die hören also nicht irgendwann auf, sondern die werden in regelmäßigen Abständen immer wieder erweitert, so dass ihr immer für die nächsten 2 bis 5 Wochen einen Trainingsplan vor euch seht. Also, wenn ihr den Überblick verloren habt über eure abonnierten Trainingspläne, dann seid so gut und schickt uns im Zweifelsfall eine Mail über das Kontaktformular, welches ihr auf powerandpace.de ganz unten unter Kontakt findet, weil da ich kann von meiner Warte aus sehen, welche Trainingspläne ihr applied habt, wie es ja auf Englisch immer noch heißt, oder auf Deutsch heißt es dann, glaube ich, angewendet habt. Und wenn ihr mir grünes Licht gebt, dann lösche ich da einfach mal einmal alles und mache alles wieder sauber. Ja, also das ist überhaupt kein Problem, das kann ich gerne machen. Aber seid so gut, ich würde dann einmal alles rauslöschen. Das ist die einzige Option, wenn ich selber eingreifen soll. Weil ich gehe nicht hin und gucke, welche Pläne noch da bleiben sollen und welche nicht mehr und so. Das ist alles zu kompliziert, wenn ich das einfach so sagen darf. Sondern ich würde das einmal sauber halten. Und dann könnt ihr danach wieder ganz getrost einsteigen und den Plan abonnieren, den ihr eigentlich haben wollt. Es geht dadurch nichts verloren. Ne? Denkt immer dran, die dynamischen Pläne sind so gebaut, dass wenn ihr heute auf Abonnieren klickt, ihr die Trainingseinheiten für morgen bereits im Kalender habt. Genau, so viel zum Thema. Auf jeden Fall Novemberplan. Also wenn ihr da gerade einsteigen wollt, dann gibt es den Quereinstiegsplan für den November. Das ist gleichzeitig auch so der letzte auf ein Datum adressierte Quereinsteigerplan, den wir haben. Wir haben noch einen Quereinsteigerplan, einfach ganz pauschal über 2 Wochen. Ziel für uns sollte irgendwie sein, dass wir die allermeisten, 90-95% von euch, spätestens so im Dezember ins Training bekommen, im Idealfall. Das wäre natürlich klasse. Super, dann eine kleine Info von Frank, die ich noch weitergeben wollen würde, der sich am Wochenende in Frankfurt aufgehalten hat und die Info durchgibt, dass es in dieser laufenden Woche Infos gibt zum Startpass. Ja, also ihr braucht da nicht weiter nachfragen. Es hat da diverse Entscheidungen in Frankfurt gegeben. Es gibt da jetzt also einen klaren Handlungsplan. Und genau, deswegen könnt ihr einfach noch einen kurzen Moment die Füße stillhalten. Diese Woche kommen da passende Infos zu und dann könnt ihr entsprechend wieder den Startpass über Power and Pace beantragen. Super. So, dann fangen wir doch mal mit einem ganz seichten Einstieg an. Also vielleicht als Orientierung. Wir haben Kategorien sonstiges Trainingsumsetzung. Dann die Frage nach der Kategorie, die kann ich direkt beantworten. Das war nur eine. Wochenplanung, Saisonplanung, die typischen Klassiker. Darunter findet sich auch wieder, und AI, habe ich auch noch hier diverse Fragen, die habe ich mir auch noch gesondert irgendwo hingeschrieben. Gesondert finden wir noch irgendwie sowas wie Trainingsinhalte und Co. Das gehört für mich immer so ein bisschen zur Wochenplanung. Trainingsinhalt geht so in etwa in die gleiche Richtung. Ne? Also wie gesagt, das ist alles nicht unbedingt trennscharf. Von daher ganz entspannt. So, erste Frage. Hallo Coach, ich bin neu bei Power and Pace, habe folgende Fragen. Mein Kontotyp bei Training Peaks steckt aktuell auf Premium Trial mit der Zuteilung Coach Power and Pace Finisher. Erfolgt hier eine automatische Umstellung auf Premium, nachdem der Probe-Account-Zugang abgelaufen ist? Die Antwort vom Coach ist ja. Sehr gut. Ich konnte mich bereits für den Special-Plan-Einstieg zum 3.11. anmelden und habe hierzu gleich eine zweite Frage, die ich in einer separaten Mail sende. Okay, cool. Super, dann habe ich die erste schon beantwortet. Vielen Dank, liebe Birgit. Sehr gut. Genau, und auf die zweite werden wir ja gleich stoßen. Ah, Moment, hier, guck mal, wenn wir schon dabei sind. Ich habe nicht auf die Vornamen geachtet, aber dann machen wir die auch direkt. Super. Birgit schreibt folgendes. Ich habe mich für den Spezialplan-Einstieg zum 3.11. angemeldet. Der Plan erscheint nun in meinem Training Peaks-Account im Kalender. Super. Die Einstellung der Zonen habe ich nach den Erklärvideos von euch gemacht. Super. Fahrrad nach Laktatschwelle und so weiter und so fort. So, und jetzt die Auffälligkeiten. Zum einen ist mir aufgefallen, dass bei den Herzfrequenzzoneneinstellungen fürs Laufen bei der Berechnung mehrere Zonen doppelt erscheinen. Das kann gut sein, dass das, also da muss man wirklich sagen, das ist bei Training Peaks nicht sonderlich übersichtlich dargestellt. Da gibt es keine Doppelung in der Hinsicht, sondern da kann man alles immer irgendwie selber einstellen, die Zonen
selber. Achso, ja, natürlich.
Alle, die in diesem Webinar sind, darum bitten, das Mikro auszuschalten. Das wäre mir ganz wichtig. Ich habe sonst. So, dann mache ich das jetzt mal gerade selber. Entschuldigung, sonst höre ich, ihr hört das hoffentlich nicht, auf meinem Ohr ein wildes Durcheinander. Da fällt es mir durchaus schwierig, mich zu konzentrieren. So. Wunderbar. Ich wiederhole mich. Und diese Zoneneinstellung, die ist nicht immer ganz trivial. Ihr müsst da. In den Zonen gibt es die Kategorien Herzfrequenz, Power und Pace. Ja, also Einstellungsmöglichkeiten nach den Metriken der Herzfrequenz, nach der Metrik der Leistung und nach der Metrik der Geschwindigkeit. Und das ist eine Sache, da könnt ihr wiederum in den jeweiligen Bereichen auch nochmal dann die Zonen einstellen für die jeweiligen Disziplinen. Also ihr könnt logischerweise bei der Pace die Disziplin Laufen genauso einstellen wie Schwimmen. Radfahren macht keinen Sinn. Ihr könnt bei der Disziplin Power, bei der Metrik Power die Disziplin Radfahren und Laufen einstellen. Ja, bei der Herzfrequenz könnt ihr alle einstellen. Und das müsst ihr streng genommen für jede Metrik auch einmal machen, das in den jeweiligen Disziplinen nochmal einzusortieren. Wie gesagt, es ist wirklich nicht trivial dargestellt. Das gebe ich sehr gerne zu. Also es ist nicht so ganz einfach verständlich. Aber man muss natürlich sagen, es hat seine Wichtigkeit, dass das auch so komplex ist. Wir hätten jetzt nichts davon, wenn wir sagen, nimm mal bitte die gleichen Herzfrequenzzonen beim Radfahren wie beim Laufen, weil die sind natürlich sehr deutlich unterschiedlich, ne? Für die allermeisten Fälle. Von daher, kann das nicht funktionieren. So, dann hat Birgit folgende Fragen, und zwar, also doppelte Zonen, glaube ich, habe ich beantwortet. Das ist immer ein Darstellungsthema, die gibt es da so nicht. Und dann ist es so, dass der Trainingsplan gewisse Trainingseinheiten vorgibt. Bei Laufeinheiten gibt es Pace-Vorgaben und bei den Radeinheiten gibt es Watt-Vorgaben. Und Birgit fragt, ob das so richtig ist und ob das nicht in die Standardeinstellung geändert werden müsste. So, und da ist die Situation so, bei Training Peaks gibt es einen Workout-Builder und der Workout-Builder, das ist quasi, das passiert auf meiner Seite, ne? Und bei dem Workout-Builder muss man sich einmal entscheiden, wenn man diese Workouts baut, nach welcher primären Steuerungsgröße man die Einheit denn gerne gesteuert haben wollen würde. So, und da habe ich mich immer für die Metrik der Leistung beim Radfahren entschieden, immer für die Metrik Pace beim Laufen. Ja, deswegen ist das vorgegeben, aber wenn ihr das für einzelne Einheiten ändern wollt, dann könnt ihr in die jeweilige Einheit klicken, könnt diesen Workout-Builder oben aufmachen und seht da oben, da steht im Moment sowas wie Prozent der Threshold Power. Ich kann aber die deutschen Übersetzungen nicht, verzeiht mir das. Aber ich glaube, vieles davon ist selbsterklärend. Und die könnt ihr manuell auch umstellen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe heute einen Lauf, bei dem möchte ich, da ist es hügelig, da brauche ich nicht auf Pace setzen. Dann könnt ihr in der Einheit hingehen und sagen, hey, steuere das Ganze heute bitte mal anhand von Prozenten der Herzfrequenz Threshold und nicht der Pace Threshold. Und dann könnt ihr das alles einmal umstellen, so wie es euch taugt. Genau, Frage 2 von Birgit. Habe ich es richtig verstanden, dass ich, nachdem eure Zonenvorgaben in Training Peaks berechnet wurden, diese Einstellung dann mit den gleichen Prozentbereichen auch bei Garmin speichere? Also ist natürlich alles, ich sag mal ganz vorsichtig, je nachdem, wie du Garmin verwendest, Birgit und natürlich alle anderen. Für mich ist immer wichtig, ihr solltet eure Zonen, also eure Trainingszonen, eure Leistungsfähigkeit, die dahinter liegt und so weiter, die solltet ihr bei Training Peaks richtig haben. Das ist wichtig, um ja zum einen natürlich irgendwie das Training passend steuern zu können, zum anderen aber natürlich auch, um das Training passend zu analysieren. Ich hatte heute Morgen witzigerweise noch einen schönen Fall, wo jemand mit einer Garmin-Uhr die Leistung aufgezeichnet hat und bei dem gestrigen lockeren Lauf über 45 Minuten ungefähr bei 70-80% der Schwellenleistung kam ein Training-Stress-Score von 250 raus, weil eine durchschnittliche Leistung ermittelt worden ist von der Garmin-Uhr von 440 Watt. Das war falsch, sehr grob falsch. Und will sagen, wenn ihr da eure Bereiche nicht richtig eingestellt habt, dann ist ja zum Beispiel auch der TSS, also nicht, dass er wichtig wäre, aber ich finde, er ist ja dann trotzdem auch, ja, letztendlich muss er nicht schlecht sein, nur weil die Leistung hinten nicht richtig eingestellt ist. Deswegen achtet immer so ein bisschen drauf, dass ihr eure, oder nicht ein bisschen, sondern achtet drauf, dass ihr eure Zonen einmal vernünftig und sauber eingestellt habt. Und dann ist das ja auch wirklich eine Geschichte, da muss man höchstens ein, zwei Mal im Jahr hingehen, vielleicht drei, vier Mal im Jahr, und einmal die Schwellenwerte ein kleines bisschen anpassen und dann ist das schon ganz fein. Ja? Super. So, Birgits Fragen beantwortet. Dann machen wir mal weiter. Wir bleiben nochmal in der Kategorie Sonstiges. Hallo Björn, ich gehe in die zweite Saison mit Power and Pace. Wieder Finisher-Plan, hat super funktioniert. Herzlichen Dank. Aktuell bis 6.12. den Finisher-Spezialisierungsplan fürs Laufen. Ziel Halbmarathon in Tübingen. Plan funktioniert super. Merke deutliche Fortschritte, auch wenn beim Rad die Rückschritte kommen. Also wegen des Laufschwerpunkts. Zur besseren Einordnung, letztes Jahr Kraichgau in 4 Stunden 46, Laufen in 1 Stunde 27 hinten drauf. Zur Frage, Verpflegung auch bei reinem Halbmarathon mit prall gefüllten Glykogenspeichern und passendem Frühstück, sollte das doch reichen? Komma. Oder? Fragezeichen? Ja, Marco, gerne ja. Ich würde aber schon noch ein, zwei Gels mitnehmen und oder ein Gel und irgendwie zwei, drei Schlücke Cola. Ich würde dem Körper signalisieren, dass etwas hinterherkommt. Also grundsätzlich hast du ganz recht, aber also wenn man es jetzt relativ perfekt fuelen wollte, das ist ein kack neudeutsches Wort, entschuldigt bitte, versorgen wollte, Entschuldigung, mir fehlte das Wort, dann ja, würde ich da schon bei den angestrebten, ja, was wirst du die laufen, Stunde 15, sowas, Stunde 20, sowas um und bei, würde ich schon nochmal ein, zwei Gels mitnehmen. Ja, das muss auch nicht ein Glucose-Fructose-Gel sein. Da kann auch mal, reicht es auch mal nur Glucose zu haben, schneller verdaulich, nicht zu viel Magen-Darm-Belastung. Genau, und dann kann man da ruhig nochmal so nach, ja, 35, 40 Minuten auf jeden Fall eins nehmen und das zweite, also eins heißt dann für mich, ne, das muss so ein Gel sein, was so 20, 25 Gramm Kohlenhydrate mit sich trägt. Bitte nicht jetzt so 50 Gramm unbedingt, das wäre jetzt ein bisschen viel dann, ne? Das wäre ein bisschen viel Belastung für den Magen-Darm-Trakt. Genau, und dann ist das fein. So, aber schon immer noch so ein bisschen, wie gesagt, die oberste Prämisse liegt darin, dem Körper zu signalisieren, dass etwas nachkommt. Ja, und deswegen nicht Stunde 15 ohne alles. Tutto bene. So, da habe ich noch eine schöne Frage, die fasse ich mal zusammen. Hi Coach, ich bin erst seit 2025 dem Triathlon-Fieber verfallen und habe mich zugegeben auf meinen ersten Triathlon dieses Jahr mit Hilfe von ChatGPT vorbereitet. Erst im September habe ich Power and Pace entdeckt. Die Entscheidung, zu euch zu gehen, fiel mir nicht schwer, da ich hier alles finde, wonach ich gesucht habe. Ich bin somit noch ganz neu in der Szene und habe viele Fragen. Erstmal herzlich willkommen. Ne? Es ist völlig egal, wo man herkommt. Auch wenn man sich bisher mit ChatGPT vorbereitet hat, ist man hier absolut richtig. Und ich finde, wenn man ChatGPT die richtigen Fragen stellt, ist das ja auch total legitim. Mache ich auch den ganzen Tag. So, und zwar folgende Fragen, die da aufgefallen sind. Die Annika fragt nämlich, finde ich sehr schön, ich möchte die Philosophie hinter dem Trainingsplanaufbau bei Power and Pace besser verstehen. Da der dynamische Plan ja immer sukzessive freigeschaltet wird, ist es für mich noch ein bisschen wie eine Überraschungstüte. Sehr schön. Das finde ich klasse. Philosophie, also wenn ich meine Philosophie beschreiben müsste, dann geht es darum, die Leute jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen und vor allen Dingen individuelle Baustellen zu bearbeiten. Also ich finde immer Leute befremdlich, bei der die Philosophie sich über eine gewisse Intensität oder einen gewissen Umfang im Training ausdrückt oder sowas in der Art. Weil das ist so einfältig. Ne? Also das wäre so, als würde man zu einem Friseur gehen und sagen, welche Philosophie ist eigentlich ihre? Und der würde sagen, Topfschnitt. Immer. Wenn Sie möchten, habe ich auch noch Dauerwelle im Angebot, aber fragen Sie mich bitte nicht nach einer individuellen Frisur. Das wäre ein ziemlich komisches Modell, wie ich finde. Deswegen geht es in den Plänen ja darum, ein gutes, ja, sagen wir mal, einen guten Mittelwert zu finden aus zum einen Umfang, als aber auch Intensität, vor allen Dingen Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, das, was Power and Pace die letzten Jahre so mit am meisten ausgemacht hat, dass es hier sehr wenig, also mit Nachhaltigkeit meine ich, sehr wenig Verletzungen, sehr wenig Überlastung, sehr wenig Krankheiten und so weiter und so fort. Da bin ich persönlich ehrlicherweise am somit stolzesten drauf. Und das ist alles. Ne? Ansonsten geht es immer um auch Individualität. Also ich habe keine Philosophie, die da sagt, wir müssen jetzt unbedingt hochintensives Training jeden Dienstag machen, weil da würde ich nicht verstehen, wo das herkommt. Dann fragt die Annika, mir fällt es aktuell sehr schwer, mich an niedrige Intensitäten zu halten, weil mir langsames Laufen körperlich unangenehm ist, wodurch ich oft deutlich höhere TSS-Werte als geplant erreiche. Was riskiere ich, wenn ich mehr TSS trainiere als im Plan vorgesehen? Also grundsätzlich ist der TSS jetzt nicht so sonderlich wichtig. Ja, und ich erkläre auch einmal nochmal für alle, auch die, die vielleicht neu sind und meine Erklärung dazu nicht kennen, machen wir mal ein sehr einfaches Beispiel. Aber der Training Stress Score ist ja ein mathematisches Konstrukt, welches sich gewisser Metriken bedient, die zusammenpackt und da am Ende einen Score rausbildet. So, und wenn ich jetzt einen TSS-Score, vielleicht nochmal als Vergleich, ne, einen TSS-Score von 100 beschreibt immer sowas wie eine All-Out-Leistung über eine Stunde. Also ein hochintensives Training über eine Stunde. So wie, weiß nicht, 10 bis 15 Kilometer voll auf Anschlag laufen. Klammer auf, je nach Leistungsfähigkeit jetzt gerade die Kilometer. Das ist dann ein TSS von einer Stunde. Ein TSS von 100. So, jetzt kann ich das Ganze auch über 100 bringen, indem ich einen Umfang habe, der größer ist als eine Stunde. Wenn ich zum Beispiel 2 Stunden Rad fahre und ich mache es relativ intensiv, dann kann es auch gut sein, dass dann TSS von 120 bei rauskommt. Für alle die, die diese Einordnung noch nicht so ganz vor Augen haben, gerne mal im Trainingsplan nachgucken, wie so die letzten Einheiten, wie die TSSs so ausgefallen sind. Und wenn ihr da bei einem Lauf unterhalb von einer Stunde, den ihr nicht gerade absolut Vollgas gelaufen seid, eine TSS habt von über 100, dann ist irgendwas in den Einstellungen falsch. Ja, so ein kleiner Plausibilitätscheck an der Stelle. So, und jetzt ist das immer so, der TSS soll ja in der Theorie sowas abbilden wie den Stress. Ja, Training Stress Score. Und jetzt ist der nicht so richtig gut aussagekräftig. Ich mache ein Beispiel, wenn ich mich morgens eine Stunde auf die Rolle setze, dann kann ich ein TSS haben von, keine Ahnung, sagen wir mal 40 als Beispiel, wenn ich locker rolle. Wenn ich das Ganze aber zum Beispiel als eine Low-Carb-Einheit verpacke und wenig Kohlenhydrate zur Verfügung habe, dann ist das für den Körper garantiert ein größerer Stress, als wenn ich Kohlenhydrate zur Verfügung habe. Der Score weiß das aber nicht. Ja, der kann daraus nichts bilden. Deswegen ist für den zum Beispiel jeder Zusammenhang aus Ernährung und Training irgendwas, was der nicht nachfassen kann. So, was aber natürlich in einem Ausdauertraining, gerade mit viel Trainingszeit, auch durchaus wichtig ist. Deswegen immer so ein bisschen schwierig. Aber er ist natürlich trotzdem vielleicht so Pi mal Daumen keine schlechte Relevanz. Und wenn ich jetzt natürlich dauerhaft mehr Stress habe, Annika, als eigentlich vorgesehen, ja, dann ist das grundsätzlich jetzt erstmal nicht im Sinne des Erfinders. Das muss man schon sagen. Ne? Und da würde ich jetzt sagen, wenn das hin und wieder mal so ist, ist das überhaupt kein Problem. Macht euch da bitte gar keinen Stress und lasst euch da auf keinen Fall von beeinflussen. Aber wenn der dauerhaft irgendwie zu hoch ist, dann geht man natürlich in irgendeiner Form ein etwas größeres Risiko, was dann auch mal irgendeine Form von Überlastung irgendwie vielleicht mit sich bringt. Langsames Laufen, ich weiß, das ist schwer, aber manchmal ist das halt auch nicht unwichtig. Ne? Also das kann schon mal auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung haben. So, dann von Annika, was Annika auch stresst, sehr stark, ist das Thema Ernährung. Durch das ungewohnte Sportpensum an Ausdauersport bin ich völlig lost, wie viele Kalorien ich pro Tag zu mir nehmen sollte, um meinen Stoffwechsel nicht zu schrotten und welche Makronährstoffzusammensetzung im Ausdauersport sinnvoll ist. Das erkläre ich sehr kurz und bündig. Der spielbestimmende Faktor beim Thema Energiezufuhr pro Tag ist immer die Energieverfügbarkeit, die da liegen sollte, mitschreiben jetzt, irgendwo zwischen 35 bis 45 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse. Körpergewicht minus Fettmasse gleich fettfreie Masse, das Ganze mal 35 bis 45. Zuzüglich die Energie, die ich beim Training verbrauche. Mach ein kurzes Beispiel. 80 Kilogramm Gewicht, Körpergewicht, 10% Körperfett, das sind 8 Kilo, das sind 72 Kilogramm fettfreie Masse. Jetzt ranged das Ganze von 35 bis 72, also ne, 35 bis 45, jeweils mal 72, machen wir mal einen Mittelwert, 40 mal 72. Dann komme ich auf einen Grundumsatz, den ich auf jeden Fall schon mal habe, von 2880 Kalorien. Jetzt ist natürlich so ein bisschen der Alltagsumsatz die Frage. Ne? Bin ich ein Schreibtischtäter oder bin ich ein Paketzusteller? Das sind zwei sehr unterschiedliche Umsätze im Alltag. Deswegen vielleicht auch so eine Range wie 35 bis 45. Und dann, wenn ich jetzt eine 2 Stunden Radfahren gehe bei 200 Watt, dann verbrauche ich ungefähr 1500 Kalorien. Dann rechne ich die oben drauf. Und dann ist meine Energiezufuhr am Tag 2880 plus 1500, also 4380 Kalorien. Ja. Zusammensetzung relativ einfach. Ich bin so ungefähr bei 1,5 bis maximal 2,5 Gramm Protein. Ich habe ungefähr 25 bis 35% meiner täglichen Energiezufuhr aus guten Fetten. Und die Kohlenhydrate variieren sicherlich am allermeisten, je nachdem, ob es ein Trainingstag ist. Klammer auf. Sicherlich dann etwas bis deutlich mehr, je nach Trainingsumfang, Klammer zu. Oder halt dann doch eher nur vielleicht 30 bis 40% der Alltagszufuhr, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Trainingstag ist oder ein Ruhetag ist oder ein sehr leichter Trainingstag ist. Das war die kurze Zusammenfassung. Super. Das gleiche Spiel gilt ja auch für die Frage von Stefan. Stefan hatte nämlich auch noch eine Bonusfrage mit Sporternährung. Stefan, ich hoffe, ich habe das vernünftig beantwortet. Ich brauche die Frage jetzt nicht nochmal stellen, die geht in ähnliche Richtung. Ich habe keine Literaturempfehlung, die einfach ist. Also das war die Frage von Stefan, Entschuldigung. Also einfach im Sinne von, ich kenne nur, also für alle, die im Live-Q&A sind, das ist mein Buch zum Thema Ernährung. Das, also ich habe Schwierigkeiten, es zu halten, für alle, die es nicht sehen. Ich halte es kurz in die Kamera. Nutrition and Enhanced Sports Performance. Das ist eines der ja, wichtigsten Bücher, wenn es um das Thema Ernährung geht, aber das nicht, also ich weiß nicht, wie viele hunderte Seiten das hat. Das ist jetzt nicht unbedingt einfach zu lesen. Ja? Also ich habe leider kein Buch, wo ich jetzt sagen würde, da ist das sehr einfach und plausibel erklärt für den Ausdauersportler. Aber das liegt daran, dass ich das nicht kenne. Also ich will damit nicht implizieren, dass es das nicht gibt oder so. Ja, nur mich interessiert das eher von der wissenschaftlichen Seite. Ist ja dann meine Aufgabe, das quasi ja, ins Anwendungsbezogene zu bringen. Genau. Und ich hatte noch eine weitere Frage von Stefan zum Thema Sonstiges, also Ernährung abgehakt. Mitte November muss ich mich einer kleinen OP am Ohr unterziehen. Schwimmen, meine schwächste und ungeliebteste Disziplin, ist dann wohl für 4 Wochen nicht möglich. Radfahren und Laufen sollte nach 2 Wochen wieder klar gehen. Kann ich den Trainingsplan in der aktuellen Phase einfach weiterlaufen lassen? Jo, würde ich machen, Stefan. Zweite Frage, welche Möglichkeiten gibt es, den Ausfall des Schwimmens bestmöglich zu kompensieren? Also ne, immer wieder der Verweis auf den lieben Kollegen Frank Wechsel und das Buch zum Thema Zugseiltraining. Einfach googeln. Ich habe jetzt gerade hier keinen Amazon-Affiliate-Link, aber vielleicht schmeißt den gleich hier einer noch in den Chat oder sowas in der Art. Aber wenn du mit dem frisch operierten Ohr ohne jegliches Infektionsrisiko und Co. Zugseiltraining machen kannst, dann finde ich, ist das eine coole Alternative. Ne? Ist ja oft dann einfach wegen Infektion und Chlorwasser und so weiter und so fort. Also je nachdem, wie groß der Eingriff ist am Ohr. Ich habe schon fast abgefallene Ohren festgehalten, die wieder dran genäht wurden auf einer Intensivstation bei einer bekannten Profi-Triathletin nach einem schweren Unfall. Da wäre nicht an Zugseiltraining zu denken gewesen, die Wochen danach. Aber wenn das eine kleine Sache ist, dann kann das ja möglicherweise funktionieren. Und dann ist das eine Top-Empfehlung. Ne? Und vor allen Dingen ja auch sehr schnell und einfach gemacht. Also man braucht halt ein Zugseil. Und das war's. Und das ist ja wirklich vom Invest her sehr überschaubar. Kann man an vielen Stellen machen, braucht so einen passenden Platz für und dann ist das eine richtig gute Geschichte. Also kann man ja auch locker im Stehen machen und so. Tuto bene. So, das war's schon zum Thema, war's nicht, Sonstiges. Hallo Coach, ich wollte mir gerne den Plan zum Quereinstieg am 3.11. in meinen Kalender laden, nach hartnäckiger Erkältung. So, das war nämlich die Frage. Toll, jetzt ist sie mir endlich aufgefallen. Ich habe sämtlich verfügbaren Pläne angeklickt, aber überall steht Anwenden zur Auswahl. Könntest du mir bitte helfen? Also ich habe das eben schon beantwortet. Das war eingangs die Frage zum Thema Trainingspläne, die dann doch noch irgendwo in den Tiefen von Training Peaks applied sind. Wieder nochmal das Angebot. Schickt gerne eine kurze Nachricht an das Kontaktformular mit Verweis. Und dann schaue ich mir euren Training Peaks Account von meiner Seite an und lösche alles raus, was da irgendwo angepinnt ist. Dann in dem Zusammenhang eine Frage zu AI. Das Saisonpaket für AI Diagnostics habe ich gestern gekauft und möchte diese Saison in der Allrounder-Kategorie für ein Rad-Event über 100 Kilometer Mitte Mai und einen Halbmarathon im Herbst trainieren. Welchen Plan sollte dazu bis Mai am besten auswählen? Ja, dann würde ich irgendwas nehmen, was im Mai von der Allrounder-Kategorie abgebildet ist. Jetzt weiß ich nicht genau, wann dein Rennen ist, aber da gibt es ja mit Sicherheit einiges. Also ich erinnere mich jetzt irgendwie so spontan an das Rennen im Kraichgau. Das ist aber, glaube ich, am letzten Wochenende, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also will sagen, gerne irgendeinen Trainingsplan für den Allrounder mit einem Schwerpunktrennen im Mai. Und dann, weil es hier um Halbmarathon geht, einmal nochmal ganz kurz der Verweis für alle, die irgendwie Interesse in 2026 an Laufplänen haben, zu Anfang des Jahres, Zeitpunkt 1, und zu Mitte des Jahres werden wir auf jeden Fall wieder passende Laufpläne ausrollen. Ja, also das eine wird passieren, wie gesagt, direkt mit dem neuen Jahr und deckt so ein gutes Stück weit alle. Ja, oder was heißt alle, aber Lauf-Events ab, die dann eher so im Frühjahr liegen. Und dann werden wir das Gleiche nochmal anbieten. Deswegen komme ich gerade drauf. Zu Ende Juni, Anfang Juli, quasi genau wie in diesem Jahr, welches dann die entsprechenden Trainingspläne sind für die Herbstmarathons. So wie wir das jetzt dieses Jahr auch schon gemacht haben. Super. Ganz klasse. So, das war das Thema Sonstiges im Großen und Ganzen. Thema Kategorie schnell gemacht. Frage von Jan. Hallo Björn, ich habe eine Frage zur Trainingskategorie. Ich bin als Allrounder angemeldet, was nach der Beschreibung auch gut passt. Denn ich habe Kinder und einen verantwortungsvollen Job. Zeitbudget 1 bis 2 Stunden am Tag, in den Vorbereitungswochen gerne auch mehr. Mit dem eingestellten Trainingsplan. Ziel in Klammern Mitteldistanz am 12. September geht mein CTL-Wert von 36 kommend, jedoch in den bevorstehenden 14 Tagen leicht nach unten. Länger geht der Plan ja noch nicht. Ich habe, also die Frage ist schon ein bisschen älter, wundert euch nicht, der Plan geht mittlerweile weiter, ne? Wir sammeln die Fragen über einen Monat hinweg. Ich habe außerdem festgestellt, dass die Einheiten für mein Trainingslevel auch gefühlt zu niedrig sind. Mein Fitnesslevel, ich bin vor 2 Wochen noch einen Marathon in 3 Stunden 46 gelaufen, habe dieses Jahr bereits eine olympische Distanz gemacht und an der Triathlon-Landesliga teilgenommen. Meine Frage ist, liegt das niedrige Trainingslevel an der Off-Season? Oder, also in Klammern beabsichtigt, oder sollte ich meine Trainingskategorie auf Finisher ändern? Super Frage, wie ich finde, Jan. Vielen Dank dafür. Gibt mir die Möglichkeit, nochmal so ein kleines bisschen einzuordnen. Also, ja, ich mache nochmal 2 extra Schritte. Erstens, wer vor der Kategorieauswahl steht oder im Allgemeinen der Planauswahl, fällt erstmal die Aussage über die Kategorie. Die Kategorie ist das alles Entscheidende, wenn es um den Umfang im Training geht. powerandpace.de/Kategorie oder Kategorien, ich glaube Kategorien, und ihr findet eine Übersicht inklusive angegebenem Zeitbudget. Ja, das ist das Allerwichtigste. Das Zweite, was natürlich dann wichtig ist, ist der Saisonzeitpunkt, wie der Jan das schon passend anspricht. Und da sind wir jetzt natürlich gerade Anfang November so, dass wir sagen müssen, ihr seht in dieser Kategorie eine Range vorgegeben, dass das zeitliche Volumen pro Woche übers Jahr verteilt im Durchschnitt, ja, Achtung, bei, sagen wir mal jetzt Allrounder, ich weiß jetzt nicht genau, was da steht, aber 6 Stunden ist. So, dann gibt es aber auch gleichzeitig eine Range dahinter. Und die Range heißt dann 3 bis 9 Stunden. Machen wir es mal sehr einfach. So, dann dürfen wir jetzt natürlich gerade sagen, dass wir Anfang November sind wir jetzt absolut an der Unterkante dieser Range. Ja, also ich sag's mal so, weniger als jetzt gerade an Umfang gibt's eigentlich nicht. Also vielleicht mal in vereinzelten Wochen, die Entlastungswochen sind und so weiter und so fort. Aber halt nicht unbedingt ernsthaft. Ja, deswegen das als Einordnung. Wir befinden uns gerade absolut an der Unterkante. Und wir werden da auch noch ein bisschen bleiben. Ja, und zwar jetzt nicht ewig lange, Aber so der November über sind wir durchaus noch in einem Bereich, wo wir sagen können, das ist irgendwie gut zum Einstieg und so weiter. Aber da ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir da aus so einer Woche rausgehen, wo wir dann sagen müssen, Junge, Junge, das war jetzt aber extrem fordernd. Ja, warum ich das auch so ausschweifend erkläre, ist, dass wenn ihr jetzt das gleiche Gefühl habt wie der Jan, ja, der da sagt, ist das jetzt geplant, dass das hier gerade noch nicht sonderlich beanspruchend ist, dann würde ich sagen, seid ihr quasi richtig aufgehoben, sofern ihr jetzt gerade nicht in eurer ersten Trainingswoche seid, sondern auch schon ein bisschen länger dabei seid. Ne? Also sofern ihr vor ein paar Wochen angefangen habt zu trainieren, ist es total okay, gerade mal noch zu denken, hey, das ist ja wirklich hier noch sehr überschaubar. Ja, und wegen mir sogar mein CTL, also möge man auch ihm nicht allzu viel Beachtung schenken, aber trotzdem ist das Prinzip dahinter ja durchaus völlig richtig, wie der Jan das sagt, dann ist das total in Ordnung. Ja, das darf euch dann auch gerne dazu befähigen, hier und da mal ein kleines bisschen irgendwie mehr zu trainieren zum Beispiel, ne, ist überhaupt kein Thema, oder irgendwo was dran zu hängen, wenn ihr euch gelangweilt fühlt, alles gut, aber, das will ich auch sagen, macht das Ganze bitte immer mit Bedacht, ne? Weil wir werden schneller, als wir gucken können, an den Punkt kommen, wo wir dann im Dezember in einem Bereich sind, wo wir dann einfach sagen müssen, okay, da kommen ein paar Testwochen, dann kommt vielleicht ein Feiertagsspecial, dann wird der Umfang auf jeden Fall im Dezember tendenziell ein bisschen größer werden und so weiter und so fort. Und wir haben November, ja, also ihr habt noch genug Zeit. Aber, wie gesagt, super Frage vom Jan und deswegen auch nochmal so ausschweifend erklärt, weil ja, schaut mal, hört mal in euch rein und überlegt mal, wo ihr da gerade so steht, weil wenn ihr jetzt das Gefühl habt, boah, das ist alles schon richtig, richtig doll fordernd, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ihr jetzt gerade nicht in der richtigen Kategorie unterwegs seid, sondern vielleicht dann irgendwie eine Kategorie zu hoch seid, ne? Weil nochmal, wir sind gerade am untersten Ende. Es wird also tendenziell von sinngemäß heute an, sage ich jetzt einfach mal so, nur noch schwerer. Ja, bitte nicht verrückt machen lassen und so weiter. Aber ich glaube, es ist klar, was ich damit sagen wollte. Super. So, die einzige Frage zur Kategorie. Optimal. Dann machen wir doch mal weiter. AI machen wir gleich. So, nehmen wir doch mal die. Wir haben eben schon so ein kleines bisschen zur Trainingsumsetzung was gehabt, als Birgit dran war. Deswegen die Anke. Hallo Björn. Ich hätte eine kurze Frage zum Thema Rollentraining. Aktuell trainiere ich mit dem Smart Trainer von TAX und steuere mein Training nach Leistung. Bitte nicht Watt schreiben. Ja? Das ist Leistung. Watt ist eine Einheit. Wir steuern unser Auto auch nicht nach km/h, sondern nach Geschwindigkeit. Bitte. Anke, ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Trotzdem. Im Sommer fahre ich draußen dagegen ohne Wattmessung, Leistungsmessung, also nur nach Herzfrequenz. Mir ist aufgefallen, dass beim Indoor-Training mein Puls ziemlich schnell ansteigt. Vermutlich wegen der warmen Raumtemperatur. Momentan liege ich dabei oft schon in Zone 3, teilweise sogar Zone 4. Anke, wenn du die Trainingszone noch nicht auf Power and Pace angepasst hast, kannst du das gerne aber noch machen. Also nicht, dass das wichtig wäre, ne, jetzt gerade für die Beschreibung. Ich verstehe deine Frage trotzdem total. Aber einfach nur, weil ich das eben mal gesagt habe eingangs. Aktuell habe ich den FTP-Wert auf 100 Watt eingestellt. Mein Körpergewicht liegt bei 47 Kilo. Den genauen FTP-Wert werde ich dann im Rahmen des Tests Anfang Dezember ermitteln. Bei den G1-Einheiten fühle ich mich bei etwa 65 Watt sehr wohl. Das ist sehr lockeres Rollen für mich. Super gut. Allerdings zeigt mir meine Garmin-Uhr dabei regelmäßig an, dass ich mich überlaste. Subjektiv empfinde ich das aber überhaupt nicht so und fühle mich während und nach dem Training fit und entspannt. Also, ich habe kurz die Pause gehabt hier gerade, die 2 Sekunden, weil ich euch alle selber den Raum geben wollte, um Ankes ganz herausragendes Feedback quasi einmal wirken zu lassen, nämlich Subjektivität, ne, viel wichtiger als alles, was irgendeine mäßige Metrik sagt oder ein Gerät oder sowas in der Art. Also verzeiht alle Uhren- und Co-Hersteller dieser Welt, gar kein Problem, ja. Aber da sieht man einfach, wie solche Geräte, natürlich immer, ne, der Anwender hat auch damit zu tun, je nachdem, wie die Einstellungen alle getroffen sind. Und das sind ganz tolle Hilfsmittel, die wir verwenden wollen. Aber in puncto Trainingsfeedback und Vorschläge für den nächsten Tag und alles, was so dazugehört, sind die sicherlich, naja, sagen wir mal, mindestens ausbaufähig. Und deswegen subjektiv Empfindung hier gerade, Anke, super beschrieben, mega stark, genauso weitermachen. Auch ganz wichtig, dass du es mal ansprichst, sehr gut. nicht beirren lassen, wenn mal so eine Herzfrequenz jetzt gerade indoor in irgendeiner Form gänzlich anders aussieht, als wir es vielleicht gewohnt sind oder wir es dann von draußen kennen. Ne? Weil Anke hat es schon passend gesagt, die Raumtemperatur tut natürlich ihr Übriges. Also würden wir die Körpertemperatur, die Körperkerntemperatur messen und wir fahren indoor und es hat, keine Ahnung, selbst wenn es nur 18, 19 Grad hat, dann ist es halt auf jeden Fall alleine deswegen warm, weil wir natürlich keine Konvektion betreiben. Ne? Wir haben keinen Fahrtwind, wir haben nichts, was irgendwie die warme Luft von unserer Haut wegtransportieren kann, also der Gegenwind und so weiter. Und das ist ja das eigentliche Problem, also es ist gar nicht mal nur die Temperatur, sondern halt die fehlende Möglichkeit der körpereigenen Kühlung, wenn man so möchte. Und dadurch steigt dann die Körperkerntemperatur und deswegen kann so eine Herzfrequenz auch mal ein bisschen mehr nach oben ausschlagen. Ist aber völlig fein. Ja, überhaupt kein Problem und davon, wie gesagt, bitte nicht beirren lassen. Nichtsdestotrotz, auch nochmal ein Satz dazu, Herzfrequenz und Leistung gerne immer irgendwie zusammen sehen. Also auch schon, wie die Anke das beschrieben hat. Anke hat jetzt sich drei Trainingsmetriken in ihre Frage gepackt, sensationell. Das eine ist die objektive Metrik der Leistung, das andere ist die subjektive Metrik, also subjektiv im Sinne von, die hat Einflussfaktoren von außen mit der Herzfrequenz und dann das Empfinden. So, und das sind genau die wichtigen Metriken, die es braucht. Also, ne, denkt euch jetzt bitte gerne die Pace natürlich noch hinzu beim Laufen und beim Schwimmen, aber jetzt mal bezogen aufs Radfahren. Und wenn zwei von den drei Sachen im Einklang sind und eine davon ist auf jeden Fall das Empfinden, dann macht ihr alles richtig. Das ist ganz simpel. Ne? Und sollte mal irgendwann die Leistung nicht stimmen und ihr sagen, hey, ich will hier irgendwie aus welchen Gründen auch immer eher nach der Herzfrequenz fahren und gucke mal, dass die nicht zu hoch kommt, weil die stimmt eher überein mit meinem Körpergefühl. Und die Leistung ist vielleicht, ja, vielleicht einfach in den Trainingszonen bei Training Peaks nicht richtig eingestellt oder sowas, dann ist das auch okay und dann justiert die ein bisschen nach, ne? Je nachdem, was die Herzfrequenz sagt, was die Leistung, was das Empfinden sagt. Aber absolut super. Also richtig stark gemacht, Anke. Und ich will nochmal besonders herausstellen, das, was Anke am besten macht, wo sich quasi jeder, ich sag's mal auf Sauerländisch, aber eine Scheibe von abschneiden kann, ist, dass das ureigene Empfinden, dass das Biofeedback, wenn wir es mal so sagen wollen, halt eine super, super wichtige Metrik ist, auf die alle bitte hören sollten. Klasse. Frage, die ist auch super. Ich bin Anfänger und trainiere nach dem Allrounder-Plan. 45 Minuten laufen kommen mir durchaus anstrengend vor. Vor allen Dingen, weil ich regelmäßiges Laufen noch nicht gewöhnt bin und im Vergleich zu vielen trainierten Triathleten noch einige Kilos mehr auf den Rippen habe. Daher meine Frage, ist es okay oder sogar sinnvoll, anstatt 2x45 Minuten lieber häufiger oder kürzer zu laufen? Sensationelle Frage, finde ich. Richtig stark. Danke, dass du sie gestellt hast, lieber André. Super. Und du hast eine optimale Antwort geliefert. Ne? Ich brauche da eigentlich gar nichts zu sagen, außer du hast vollkommen recht. So, und jetzt würde ich gar nicht unbedingt häufiger laufen, sondern würde einfach kürzer laufen. Ja. Und auch da gilt wieder Körpergefühl. Ich erzähle aus eigener Erfahrung, war heute Morgen im Fitnessstudio und ich bin letzte Woche nicht zum Training gekommen. Und vorher war ich okay gut drin im Laufen. Und heute Morgen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt hier irgendwas machen auf dem Laufband für eine halbe Stunde nach quasi Stabi dies, das und jenes. Und ich habe mich aufs Laufband gestellt und ich habe das einfach so gemacht, wie sich das gerade gut angefühlt hat. Ich bin irgendwie mal ein bisschen gelaufen, dann bin ich mal ein bisschen gegangen, dann habe ich also irgendwie bei, keine Ahnung, 6 km/h, dann habe ich die Steigung ein bisschen hochgestellt und dies und das und jenes. Einfach mal nur so, ja. Und es war super. Es hat mir richtig gut getan und ich weiß, dass es mir hilft, um morgen wieder vernünftig laufen zu können. Aber heute war einfach nicht danach. War ein scheiß Morgen und dementsprechend habe ich das Training einfach mal daran angepasst und das ist total fein, ne? Deswegen André, absolutes Schulterklopfen quasi von mir für dich, gerne die Einheiten kürzen, du kannst aber genauso gut, deswegen mein Beispiel gerade, die 45 Minuten so machen, dass du, ey, und das ist immer noch eines der probatesten Mittel, um ins Laufen reinzukommen, 2 Minütchen laufen, 3 Minuten locker gehen oder in welchem Zeitabstand auch immer. Und ich weiß, da man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass ja, das ist ja dann kein Laufen, weil man geht ja zwischendurch und so, Pustekuchen, ja, das kann man genau so machen. Und es ist scheißegal, ob irgendwo, entschuldigt die Wortwahl, ob man irgendwo mal indoktriniert bekommen hat, dass man das durchlaufen muss oder so. Gerne egal sein lassen und so machen, wie es dir taugt. Und dann kannst du es ein bisschen steigern und kannst vielleicht dir, keine Ahnung, die 45 Minuten irgendwann vornehmen und dann machst du irgendwann 5 Minuten laufen und 2 Minuten gehen. Und wie dem auch sei, oder du machst das Ganze über eine halbe Stunde, total egal, nochmal so, wie du dich wohlfühlst. Ja, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich will auch nochmal sagen, ich freue mich immer über solche Fragen, alleine deswegen, weil wir es offensichtlich hinkriegen bei Power and Pace, auch wirklich die Anfänger, ich nehme mal Andres Wortlaut, drittes Wort in seiner Frage, abzuholen, und das ist mir persönlich extrem wichtig, weil nur so lernen wir voneinander, ne? Und hier sind ganz viele Leute mit viel Erfahrung, von denen können wir lernen, auch schon in den Fragen. Gleichzeitig bin mir aber auch sicher, dass jedem sehr Ambitionierten es manchmal helfen kann, auch mal eine Einordnung eher von dem anfangenden Teil unter den Triathletinnen und Triathleten zu bekommen. Deswegen optimal. Super. André fragt auch nach einem 36-stündigen Fasten und möchte damit gerne abnehmen und seine Insulinresistenz bekämpfen. Und natürlich auch noch die Selbstreinigung betreiben oder anregen, Entschuldigung. Und der Vorschlag von André ist jetzt, das auf einen Montag zu legen, quasi sonntags, vormittags trainieren, danach dann beginnen mit dem Fasten und dann Dienstag wieder anfangen zu essen und Dienstagnachmittag wieder anfangen zu trainieren. Also das war jetzt sehr rudimentär zusammengefasst von mir. Verzeihe, André, du hast eine super Frage gestellt. Einfach nur also ich bin kein Experte fürs Thema Fasten. Das liegt daran, dass ich von Selbstreinigung und Entschlackung und wie auch immer das alles heißt, mich einfach nicht auskenne. So. Und das, also weil es mich zugegeben, das ist aber ein persönliches Ding, einfach bisher noch nicht so richtig doll interessiert hat. Ich habe das mal selber ein, zwei Mal gemacht, fand das eine interessante Erfahrung, bin beeindruckt gewesen, wie Glaubersalze wirken. Ehrlicherweise habe ich es als erstes für den Effekt gemacht, weil ich es dann doch sehr beeindruckend fand. Jeder, der das nicht kennt, googelt das einfach. Genau. Ansonsten, mir persönlich wäre wichtig, dass für alle die unter euch, die fasten wollen würden, ja, ich bin mir nicht sicher, ob Gewicht verlieren so der optimale Beweggrund ist, das zu machen. Nochmal, ich kenne mich im Fasten zu wenig aus. Will aber klar sagen, dass für mich persönlich eine Gewichtsabnahme immer am liebsten mit so einer gewissen Nachhaltigkeit einhergeht und auch Zeit braucht. Und das heißt jetzt nicht, dass das auf anderem Wege nicht auch funktionieren kann. Nochmal bitte, ja, alles, was ich jetzt gerade sage, ist nicht gegen das eine, sondern ich würde gerne nur meinen Standpunkt vermitteln, den ich wichtig finde für alle die, die darüber nachdenken, ob sie vielleicht Gewicht verlieren könnten. Ja, und das braucht immer eine gewisse Nachhaltigkeit, alleine, ich verweise auf eben, im Konzept der Energieverfügbarkeit, weil wir müssen dem Körper dauerhaft Energie zur Verfügung stellen, das braucht er für existenzielle Prozesse. Das Fasten ist dabei ausgeklammert, der kommt auch mal 36 Stunden ohne aus, da bin ich mir sehr sicher, ja, also bitte nicht wieder gegen das eine beziehen, sondern nur für meine Idee. Und deswegen, ja, wie gesagt, würde ich Andres nicht unbedingt aus dem Übergewichtsgrund machen, weil ich glaube, da bist du hier schon an einer richtig guten Stelle, ne? Also gute Bewegung, Ernährung passend abgestimmt dazu, super. Dann machst du, glaube ich, schon eine ganze, ganze Menge richtig. Wenn du es trotzdem machen möchtest, finde ich es total fein. Du wirst richtig gute Gründe dafür haben. Was ich nicht machen würde, ist so mal eben schnell das Training damit, also so, oder das Fasten als abgehakt sehen und in den Trainingsrhythmus wieder gehen. Ich mache euch ein ganz simples Beispiel, ja. Wenn wir uns unsere Glykogenspeicher angucken, in Form von Leberglykogen und Muskelglykogen, also Glykogen ist die Speicherform von Kohlenhydraten, dann haben die im Sinne der Wiederauffüllung nach einer Depletion, ist das englische Wort, nach einer, wie ist das deutsche, Leerung, wahrscheinlich am ehesten, haben die eine gewisse Zeit, die die brauchen, um sich wieder aufzufüllen. Langer Rede, kurzer Sinn. Leberglykogen geht viel schneller als Muskelglykogen. Letzteres kann auch gerne mal bis zu einem Tag und so weiter dauern. Ja? Und ich würde vorsichtig glauben, wenn man dann fastet, dann ist zum einen das Leberglykogen ganz ordentlich in Arbeit. Das leert sich nicht, ne? Bitte keine Sorgen machen, sondern der Körper ist einfach nur mit einem deutlich höheren Energieaufwand damit beschäftigt, aus vorhandenen Energiespeichern letztendlich das Leberglykogen wieder herzustellen. Ja, ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, aber da gibt es gewisse Prozesse im Körper, wie die Glukogenolyse oder die Gluconeogenolyse. Nee, Gluconeolyse heißt sie. Die aus zum Beispiel Fettspeichern dann am Ende das Leberglykogen wieder auffüllen. So, von daher soweit so prima, aber das Muskelglykogen zum Beispiel, das braucht ein bisschen. Ja, und ich weiß nicht so ganz, wie sich das beim Fasten verhält. Und wenn wir danach dann so direkt wieder ins Training gehen, würde ich so ein bisschen Risiko sehen. Zum einen, dass die Trainingsqualität nicht sonderlich hoch ist. Und zum anderen würde ich mich fragen, wie das so aufs Immunsystem sich auswirkt. Deswegen einfach nur ein kleines bisschen Vorsicht. Und was ich da machen würde, hey, ich würde dann hingehen, Gluconeogenese, danke Sunny, für Glukogenolyse und Gluconeogenese. Danke. Das sind nicht die einfachsten Worte. Ja. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich die heute brauche. Und deswegen das Training da rundherum ums Fasten ganz, ganz geschmeidig, ganz locker, ganz viel auf Empfinden warten, ne, oder hören. Und auch gerne noch den Tag danach oder die zwei Tage danach nur locker trainieren. Ja, bitte nicht dann, wenn da im Trainingsplan steht, 4x4 Minuten EB fahren und so. Das bitte nicht machen. Okay? Super. André, vielen Dank. Coole Fragen. So, Überblick. Hey Coach von Laura, ich bin ganz neu bei Power&Pace und habe mal eine kleine Frage zu den Trainingsbereichen. Ich lebe mitten im schönen Werratal, musste ich eben googeln, gebe ich zu, wusste ich nicht. Aber das heißt leider auch, dass es bei uns im Trainingsgebiet nur wenige ebene Strecken gibt. Also auf einen 10-Kilometer-Lauf kommen da mal ganz locker 400 Höhenmeter. 400 Höhenmeter oder wie wir in Hamburg sagen, die Jahreshöhenmeter. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, richtet man sich eher nach der Pace oder dem Herzfrequenzbereich? Wenn ich die Pace durchziehe, ist der Pulsbereich bergauf viel zu hoch. Und hier ist noch jemand aus dem Werratal. Meine Güte, Annika und Laura, wenn ihr euch zusammentun wollt, fühlt euch herzlich eingeladen. Ihr kommt beide aus der gleichen Ecke. Vielleicht wisst ihr das noch nicht. Wenn ich mich an die angegebenen Herzfrequenzbereiche halte, muss ich bergauf teilweise gehen und bergab laufe ich schneller als gewünscht. Super. Also Laura, ist eine total coole Frage. Habe ich, glaube ich, eben schon mal so ein kleines bisschen beantwortet. Ne? Sowohl beim Workout-Builder als auch bei den Trainingsmetriken, jetzt in dem Falle fürs Laufen, Pace, Herzfrequenz, Empfinden. Ja. Und du hast natürlich vollkommen recht. Also ich als gebürtiger Sauerländer weiß genau, was du meinst. Und die Pace funktioniert da halt nicht. Ne? Da muss man mal von abweichen. Und sei so gut, einfach nur als Ratschlag von mir. Irgendwann entwickelt man ja ein gutes Gefühl dafür, wie sich eine Pace X anfühlt. Also, ne, ich laufe jetzt einen 5er Schnitt und für mich ist das jetzt, also 5 Minuten auf den Kilometer und für mich ist das jetzt einfach relativ locker als Beispiel. Dann habe ich dieses Empfinden von relativ locker, habe ich ja irgendwann abgespeichert. So. Und jetzt wohnst du im Werratal und nicht in den Hochalpen. Das heißt, deine Anstiege, die dauern jetzt auch nicht 1,5 Stunden laufend, sondern das ist ja wellig, hügelig, wie auch immer wir es nennen wollen. Das heißt, du wirst immer wieder Phasen haben, da passt das einfach mal gerade nicht zusammen und so, ja. Und dann geh doch auch ruhig gerne ein bisschen nach Empfinden, bevor du dich zu sehr von der Herzfrequenz leiten lässt. Das wäre mir wichtig, weil ich finde, die Herzfrequenz hat dann natürlich immer so ein bisschen den Nachteil, na, bis die sich so eingespielt hat und wenn ich versuche, die so on point irgendwie wie in den Trainingsvorgaben hinzubekommen, ja, dann habe ich alleine immer schon den Nachteil des Einflussfaktors. Ne? Wie ist es bei 2 Grad Außentemperatur und bei 15 Grad Außentemperatur, wenn ich mich etwas zu dick angezogen habe? Wie ist es morgens nach 3 Kaffee und abends, wenn ich dann doch irgendwie ganz schön müde bin? Na, abstrahiert das bitte so ein bisschen, je nachdem, wie eure Herzfrequenz in Abhängigkeit welches Einflussfaktors auch immer sich so verhält. So. Und deswegen bin ich da immer ein Fan davon, so ein bisschen Pi mal Daumen. Ne? Laura, Annika, steuert das Ganze mal auch durchaus gerne nach Gefühl, kriegt man ein gewisses Empfinden dafür, wie sich ein Schnitt XY anfühlt beim Laufen. Und dann lauft ihr auch einfach ein bisschen nach Empfinden. Dann vielleicht mal einen Blick auf die Herzfrequenz, da steht dann drauf, yo, ansatzweise richtig, vielleicht nicht auf 5 Schläge genau, aber kein Problem. Pace, 30 Sekunden langsamer, als ich es gewohnt bin, wenn ich das Ganze in der Ebene laufe, zack, abgespeichert. So in der Art. Ja. Kernaussage, ruhig ein bisschen Mut zur Lücke. Ne? Also macht euch nicht bange, wenn ihr mal die Herzfrequenz nicht irgendwie auf einen Punkt irgendwie trefft, je nach Vorgabe oder so. Die hat so viele Einflussfaktoren, dass das total in Ordnung ist. Und im Übrigen, das Gleiche gilt für die Leistung auch. Ja, wenn da vorgegeben ist, mal 200 Watt zu fahren, als Beispiel. Und ich wohne jetzt im Werratal und habe aber auch da mal irgendwie einen Hügel, wo ich jetzt einfach mal gerade, ja, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so viel Lust zu schalten die ganze Zeit und will das jetzt nicht zu komisch machen und ich fahre dann aus Versehen mal 220 Watt für 2 Minuten, dann ist das völlig okay. Ja, also auch da bitte nicht päpstlicher sein als der Papst. Super. Ich hoffe, ich habe das mit dem Fingerspitzengefühl ist ja nicht, aber mit dem Pi mal Daumen für den Trainingsbereich ganz okay gut rübergebracht. Super. Lieber Björn, Cynthia fragt, lieber Björn, ich trainiere im dritten Jahr mit Power and Pace, im Moment mit Qualifier-Plan vorher Finisher. Diese Frage habe ich vor 2 Jahren schon gestellt. Ah nee, diese Frage hatten wir schon vor 2 Jahren, aber ich weiß nicht mehr, wie die Lösung war. Wenn ich langsame Schwimmerin bin, habe ich bis zu einer Stunde länger in der Woche trainiert als ein schneller Schwimmer. Das kann sein, ja. Was ist die beste Lösung, wenn ich doch im Qualifier-Plan bleiben will? Mal eine ganze Schwimmeinheit einfach weglassen, eventuell die andere Einheit dann zu verlängern. Leider sehen wir nicht, was die anderen im anderen Plan trainieren, aber es ist nicht 30% weniger im Finisher als im Qualifier. Das ist richtig. Beim Schwimmen auf jeden Fall auch nicht. Genau, also Einordnung. Ich versuche das mal in den Kontext zu bringen, noch was Cynthia gesagt hat. Ihr habt je nach Kategorie unterschiedliche Schwimmbelastung. Der Kern beim Schwimmen ist jetzt gerade, oder das Problem, auf das Cynthia aufmerksam macht, ist, Schwimmen, anders als Radfahren und Laufen, steuern wir nicht nach dem Faktor Zeit, Trainingszeit, sondern nach Metern, ja, also Distanz. Gleiche wie bei Leistung und Watt jetzt gerade, ne? Und weil wir das nach Distanz steuern, ist natürlich jeder, der etwas langsamer schwimmt, mit dieser Einheit länger beschäftigt als jemand, der etwas schneller schwimmt. Logisch. Das ist der Grund, warum auch Trainingsumfangsangaben immer so ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil ich natürlich eure Schwellengeschwindigkeiten beim Schwimmen nicht vorhersehen kann. Quasi, ne? Die ist natürlich nicht immer gleich und deswegen gibt es da eine gewisse Varianz in den Schwimmeinheiten. So, meine bescheidene Empfehlung ist immer, ich würde eigentlich am ehesten die Anzahl der Einheiten versuchen gleich zu lassen und dafür aber das Schwimmen ein bisschen zu kürzen, wenn das jetzt ausschließlich gerade Leistungsgründe und Zeit im Wasser hat. Ne? Also wenn das organisatorische Gründe hat, darf man natürlich auch mal eine Schwimmeinheit ausfallen lassen, weil der Weg zum Schwimmbad so weit ist oder so, das ist jetzt was anders. Aber Cynthia, meine klare Empfehlung an dich wäre, kürzt das Set einfach ein bisschen zusammen. So, und jetzt bleiben die Schwerpunkte bitte. Aufwärmen, Cooldown, Technik, muss auch jetzt nicht jedes Mal bleiben, kann man auch einfach mal komplett rausstreichen und auf den Schwerpunkt von, keine Ahnung, 12x100 im G2-Bereich machen, als Beispiel. Ne? Das wäre dann auch total okay. Also, gerne ein bisschen zusammenkürzen. Wie gesagt, ich würde aber so, wenn es für dich okay ist mit dem Weg ins Schwimmbad, würde ich die Routine aus den Einheiten beibehalten, also was die Anzahl angeht, um einfach eine möglichst große Häufigkeit im Wasser zu haben. Super. Tolle Frage auch. Ja, das ist beim Schwimmen immer so ein bisschen schwierig. Sorgt immer mal wieder für Verwirrung. Aber lässt sich nicht ändern. Wir können keine Schwimmeinheiten nach Dauer steuern. Weil wir können jetzt nicht sagen, schwimm auf einer 25-Meter-Bahn bitte 10 Sekunden in dem und dem Bereich. Matthias wohnt in der Schweiz. Ja, und fragt deswegen, ob es K3-Training auch fürs Laufen gibt. Also K3-Training, ganz kurz, ist eine sehr alte Bezeichnung. Sie ist echt nicht schön. Irgendwann nehme ich mir mal die Zeit und date mal alle Trainingszonen ab. Und dann benenne ich die mal so, wie ich das für richtig erachte. Das gleiche gilt für die anaerobe Schwelle. Auch durchaus geht so gut, die Begrifflichkeit. K3-Training in dem Falle steht ja für sogenanntes Kraftausdauertraining. Alleine die Begrifflichkeit ist schon geht so gut. Und heißt, dass wir eine bewusst niedrigere Trittfrequenz wählen bei einer Intensität, die sich leicht unterhalb unserer anaeroben Schwelle befindet. Und das machen wir deswegen, weil wir immer eine Gleichung aus 3 Variablen haben. Leistung ist gleich Kraft mal Trittfrequenz. Sehr vereinfacht erklärt. Die Physiker unter euch mögen es mir verzeihen. Und wenn wir dann die Trittfrequenz niedriger setzen, bei gleicher Leistung, dann muss automatisch der Kraftanteil steigen, wenn wir die gleiche Leistung erreichen wollen. Ja, und deswegen ist das ein etwas kraftbetonteres Training. So, das machen wir, weil wir damit gewisse physiologische Prozesse steuern wollen. Und jetzt die Frage von Matthias, ob das auch fürs Laufen funktioniert. So, und deswegen schlägt Matthias vor, an steileren Hügeln, weit über 10% mit einer niedrigen Schrittfrequenz, quasi den Kraftaufwand fürs Laufen zu erhöhen. Und die Idee ist gar nicht mal so ganz schlecht, Matthias. Deswegen deiner Kreativität, da gibt es auf jeden Fall 6 von 10 Punkten. Das ist auf jeden Fall von der Idee her gut. Jetzt kommt der Haken bei der Geschichte. Und zwar ist der Haken so, dass anders als beim K3-Training beim Radfahren, wir natürlich bei einer gewissen Steigung beim Laufen immer dafür sorgen, dass die kompletten biomechanischen Hebel und Co. durchaus sehr anders aussehen, als wir es beim eigentlichen Laufen machen würden. Also, ne, machen wir ein Beispiel, deine Schrittlänge wird deutlich kürzer, du hast viel mehr Hubarbeit zu leisten, weil du musst ja auch eine gewisse Steigung überwinden und so weiter und so fort. Das heißt, das entfernt sich durchaus ein kleines bisschen vom eigentlichen Laufen. Soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass das deswegen nicht gut ist, aber meine kleine bescheidene Einschätzung zum Thema Auswirkung von vermeintlichem K3-Training, beziehungsweise dann ja Berganläufen oder Aufläufen oder Laufen bei Steigung auf die VLA Max, die korreliert nicht. Also zumindest kann ich nur aus, wie gesagt, aus meiner Erfahrung sagen, dass das bisher sich da nie irgendwie großartig drauf, dass das bisher da nie drauf eingezahlt hat, zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Jetzt kommt der positive Teil, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es gibt ja etliche andere Möglichkeiten, die maximale Laktatbildungsrate beim Laufen passend zu trainieren. Deswegen entspannt. Ja, also ist jetzt nicht so, als dass uns jetzt irgendwie auf einmal ein ganz wichtiges Werkzeug im Training fehlen würde, um, man kann es vielleicht nur ein kleines bisschen anders sagen, beim Radfahren haben wir die Möglichkeit, den Krafteinsatz viel gezielter zu steuern als beim Laufen. Ja, und da funktioniert das auch mit der Auswirkung oder mit der Ansteuerung und damit der physiologischen Änderung. Beim Laufen ist das ein bisschen schwieriger. Aber nochmal, das soll jetzt gar nicht schlimm sein. Und Matthias, vielleicht auch da, ne, wenn du Bock hast, hin und wieder mal bergauf zu laufen und du willst mal irgendwie eine Intensität, so wie ich heute Morgen am Laufband mit meiner Steigung, ne, vom Prinzip her genau das Gleiche, willst mal eine gewisse Intensität an den Anstieg verlagern, super. Ich persönlich würde empfehlen, nicht allzu steile Berge zu nehmen, weil je steiler der Berg wird, desto näher kommst du irgendwann dem Radfahren als dem Laufen vom Bewegungsablauf. Also ne, viele, die hier schon länger dabei sind, wissen, dass ich als Alternativsportart fürs Radfahren im Sommerurlaub immer Wandern empfehle. Und bei 10% hat das ja nicht mehr so viel mit Laufen zu tun. Ne? Also es wird dann ja schon echt langsam. Und deswegen, wenn du grundsätzlich mal den einen oder anderen Hügel einbauen willst, dann würde ich das aber von der Steigung her eher so bei 3-5% machen, sodass du immer noch beim Bewegungsmuster des Laufens so ein bisschen bleibst zumindest. Ja, coole Idee. Wie gesagt, funktioniert nicht für die Frage oder zumindest nach meiner Einschätzung nicht. Aber genau, ist auch nicht schlimm, weil wir können noch andere Sachen machen, um eine Laktatbildungsrate zu senken. Nach einer Verletzung kann ich voraussichtlich nächste Woche wieder ins regelmäßige Training einsteigen. Allerdings muss ich noch mindestens den gesamten November auf das Laufen verzichten. Welchen Quereinsteigerplan nehme ich am besten? Die Frage kommt von, seid nicht irritiert, wenn ich das nicht immer so auf dem Schirm habe. Um die Fragen zu sortieren, muss ich einmal auf euren Namen verzichten, wenn ich ehrlich bin. So. Und die Frage kommt von Olli. Moin Olli. Quereinsteigerplan, ganz egal. Nimm gerne alles, was du kriegen kannst. Sobald du startklar bist zum Schwimmen und Laufen, Schwimmen und Radfahren, leg los. Ja, also gerne im Zweifelsfall den Quereinsteigerplan vom 3. November und dann kann das losgehen. Zweite Frage von Olli. Wie gehe ich vor, solange Laufen noch nicht möglich ist? Einfach die Laufeinheiten weglassen oder alternatives Training? Wenn ja, welches? Olli, ich kenne jetzt deine Verletzung nicht, aber die schönste Form des Alternativtrainings zum Laufen ist immer Aquajoggen. Ne? Ich weiß, ihr werdet euch immer dagegen wehren und wahrscheinlich nicht mal, aber ich weiß, es klingt immer ein bisschen bescheuert und so, aber ich meine es ja wirklich total ernst, weil es, wenn man jetzt einen Überlastungsschaden hat oder irgendein Problem mit dem strukturellen Bewegungsapparat, wir haben uns, keine Ahnung, Sprunggelenk verletzt oder Schmerzen im Knie oder, dann ist halt Mittelfußbruch, weil uns da irgendwas draufgefallen ist. Wir haben einen, keine Ahnung, wie gesagt, sucht es euch aus. Dann ist halt Aquajoggen wirklich irgendwas, was ich echt extrem gut finde. Ne? Man schnallt sich so einen Gürtel um, dann geht man ins Bad und dann ist man dem Bewegungsmuster des Laufens halbwegs gleich und macht das Ganze natürlich ohne jede Form des Loads, ne? Weil man sein eigenes Körpergewicht nicht tragen muss. Deswegen ist das eine total coole Sache und wenn das so eine kurzfristige Nummer ist, kann man das gerne machen. Aber meine ganz bescheidene Meinung, Olli, wenn du jetzt 4 Wochen lang nicht laufen kannst, dann ist es auch kein Beinbruch. Hoffentlich war das nicht deine Verletzung. Dann verzichtest du einfach mal da drauf und dann ist das okay. Und dann, wenn du dann wieder einsteigen kannst, also dann streichst du das Laufen auch einfach raus. Ja, und wenn du dann wieder einsteigen kannst, dann fängst du halt natürlich frei nach dem Motto an, so wie ich es eben dem, wem erklärt habe. Moment, wer war es mit der coolen Einstiegsfrage zum Laufen? Ich habe es vergessen, entschuldigt. Aber wo ich das auch so erklärt habe, mit gerne auch dann nicht alles kontinuierlich und durchlaufen und so, sondern auch mal starten, ein bisschen entspannter und vielleicht auch mal ein kleines bisschen gehen und schön langsam und so weiter und so fort, ja. Das bitte nicht übertreiben. Und dann, Olli, kurze Einordnung auch, ne? Wir haben jetzt dann Ende November, wenn du startest. Du hast also sackviel Zeit, um da noch richtig gut im Training was rauszuholen. Dein kardiovaskuläres System ist schon gut vorbereitet, weil du schwimmst ja schon und du gehst ja auch schon Radfahren. Also, top, richtig gut. Mach das genau so und gräm dich nicht. Und wenn du Bock hast, Aquajoggen auszuprobieren, dann ist das auch fein. Vielleicht nochmal kleine Randnotiz im Chat. Frank hat sein Zugseiltraining in Anführungsstrichen gepostet. Ich finde schon, Frank ist für mich schon der Pionier des Zugseiltrainings. Das will ich mal so sagen. Keiner hat Zugseiltraining im Triathlon, mindestens im deutschsprachigen Raum, so sehr verankert wie Frank. Prove me wrong. Frank, die Kudos gehen an dich. Letzte Frage zum Thema Trainingsumsetzung in etwa. Wahrscheinlich kommen gleich noch ein paar irgendwo verpackt. Lieber Björn, ich bin neu bei Power & Pace, freue mich sehr, die nächste Saison erstmals mit einem Trainingsplan und dir als Coach an meiner Seite zu bestreiten. Vielen Dank. Seit gut 10 Jahren mache ich Triathlon. Angefangen habe ich mit der Sprintdistanz. Ich bin selbstständig, arbeite 60 bis 70 Stunden. Ich kürze das gerade raus, ein kleines bisschen, seid nicht irritiert. 70.3 wäre in Nizza. Ist ein angestrebtes Ziel, deswegen Plan Qualifier. Hochmotiviert steige ich mit dem Quereinsteigerplan, der am 27.10. beginnt, ein. Mitteldistanzplan genommen für den 9.05.2026, weil da soll es richtig knallen, nämlich bei der Mitteldistanz auf Mallorca. Meine Fragen sind, und jetzt in Klammern, oh, das muss ich zum Anlass nehmen, ich hoffe, es sind keine blöden Fragen, es gibt keine blöden Fragen hier in der Runde. Ja? Stellt sie, haut sie bitte raus. Überhaupt kein Ding. Und Berit hat 6 Fragen gestellt, deswegen mache ich das ein kleines bisschen flotter. Kann ich schwimmen von Mittwoch auf Montag legen? Und Berit sagt schon, das mit den Ruhetagen und so weiter ist immer schwierig. Ich sehe es ja immer so, ja, für alle, weil gleich kommt noch eine Frage zum Krafttraining an einem Ruhetag, habe ich auch schon gesehen. So ein Ruhetag ist durchaus wichtig, ja, und jetzt darf der auch mit einem klein wenig Bewegung einhergehen. Wenn ihr das Schwimmen oder wenn ihr eine Schwimmeinheit dahinlegen wollt, ist das grundsätzlich erstmal in Ordnung. Beim Laufen hätte ich gerade auf gar keinen Fall das Gleiche gesagt. Ja, nur zur Einordnung. Beim Radfahren hätte ich gesagt, naja, wenn, aber dann wirklich auch nur ähnlich intensiv und lang, wie so eine Schwimmeinheit dann ist. Schwimmen hat hingegen den absoluten Vorteil, naja, erstmal ist das ein bisschen mehr Ganzkörperbelastung als Radfahren zum Beispiel. Zweitens, im Vergleich zum Laufen hat es keinen Impact. Also wenn überhaupt irgendwas auf den Ruhetag, dann das Schwimmen. Aber wie gesagt, seid so ein bisschen, also kannst du machen, Berit, ich sag mal so, Komma, aber an alle anderen auch und an Berit auch, ne, seid immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, Ruhetage aufzubrauchen, weil wir brauchen die. Ne? Die stehen da nicht einfach nur drin, weil ich mir denke, ihr solltet auch mal irgendwie 2 Stunden Langeweile haben an so einem Tag, sondern der Körper benötigt diese Entlastung, um die Anpassung der vorhergegangenen Belastung vernünftig wirken zu lassen. Ja, und deswegen ist das sau wichtig. Super. 2. Frage, wenn ich tatsächlich, weil ein Training aus terminlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, lasse ich es dann einfach ausfallen oder versuche ich es auf den nächsten Tag zu schieben? Ausfallen lassen. Einfach ausfallen lassen. Ja. Und das ist dann auch total okay, weil der Berit hat selber geschrieben, wenn ich dann doch mal ein Training aus terminlichen Gründen nicht wahrnehmen kann. Es klingt also so, als wenn Berit jetzt nicht gerade gefragt hat, die 12 Einheiten die Woche, kann ich die auch ausfallen lassen? Und deswegen gerne ausfallen lassen. Ja, Training nachholen ist immer so, selten, dass das so richtig gut funktioniert. Also, ne, ich beschreibe euch das mal so ein bisschen, aber so das Training baut ja auch ein Stück weit aufeinander auf. Und da steckt ja auch in jedem Tag, in jedem Block irgendeine Sinnhaftigkeit immer dahinter. Und wenn da jetzt eine Einheit ist, ne, machen wir mal ein Beispiel. Freitagabend schaffe ich es nicht zu trainieren. Da steht Radfahren auf dem Plan. Jetzt folgt Samstag, Sonntag schon Radfahren. Wann soll ich jetzt die Freitagseinheit nachholen? Also ist jetzt ein fiktives Beispiel. Ne? Für manche stimmt es, für andere nicht. Wann soll ich das Radfahren dann am Montag? Nee, da ist der Ruhetag. Also auf gar keinen Fall nachholen. Ja, wenn ich mal die Situation habe, dass ich Mittwoch Radfahren draufstehen habe, das kommt bei euch eigentlich nie vor, deswegen stimmt das nicht ganz. Aber da machen wir es anders.
Nee, da passt wieder nicht wegen Wochenende. Wenn ich mittwochs Radfahren draufstehen und Laufen draufstehen habe, machen wir es jetzt so. Donnerstag ist ein Ruhetag. Und ich will die beiden Tage tauschen und ich sage, okay, ich mache jetzt Mittwoch einen Ruhetag und dafür gehe ich Donnerstag laufen. Das ist okay. Ne, das kann man auf jeden Fall machen. Dann ist der Ruhetag an einem Donnerstag immer noch besser, weil da sind vorher zwei Trainingstage gewesen und da kommt das Wochenende. Aber trotzdem ist es okay, so ganze Tage zu tauschen. Wenn es darum geht, dass mal einzelne Einheiten ausfallen müssen, einfach ausfallen lassen. Gar kein Problem. Dritte Frage, wäre zwischendurch mal eine zusätzliche Yogastunde am Freitag möglich oder sollte ich das lieber nicht machen? Yoga ist sensationell. Passt die Art des Yogas daran an, was dir da gerade gut tut? Ja, ist das eher ein Entspannungs-Yoga, was du gerade machst, um einfach mal ein bisschen runterzufahren, nach einer stressigen Woche zum Beispiel? Oder ist das eher irgendwas körperlich dann doch Aktivierenderes? Ja, das wäre mir wichtig, aber grundsätzlich Freifahrtschein für jede Stunde Yoga. Sensationell, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Form des Ausgleichstrainings und ja, kann ich wärmstens jedem, der Bock hat, sich auf sowas einzulassen, empfehlen. Ich habe das große Glück, vierte Frage, dass ich im Winter zeitweise remote von Mallorca aus arbeiten kann. Bei schönem Wetter ist der Reiz natürlich groß, sich etwas länger aufs Rad zu schwingen. Kann ich die Radeinheiten etwas verlängern? Auf jeden Fall. Also ne, auch da völlig in Ordnung. Bei Laufeinheiten hätte ich das nicht so gesagt. Ja, nochmal für die Einordnung. Weil dann kommt wieder Impact dazu und so weiter und so fort. Das müssen wir dann schon immer, da müssen wir ein bisschen sensibler sein. Es geht so in die Richtung wie eben die Frage von, wer war es? Annika? Wo ich das mit dem Training Stress Score so ein bisschen, wo ich so ein bisschen mit gehadert habe, wenn der dauerhaft höher ist. Beim Radfahren da gerne mal eine halbe Stunde, Stunde hinten dran zu hängen im Moment, ne, überhaupt kein Problem. Deswegen würde ich gerne machen. Wenn Laufen auf dem Plan steht, es aber den ganzen Tag regnen soll und für den nächsten Tag nur tolles Wetter vorhergesagt ist, kann ich die Einheiten einfach tauschen? Ja, habe ich schon beantwortet, ohne dass ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, vorausgesetzt, ne, dass dann nicht zum Beispiel jetzt wieder die Sinnhaftigkeit des Trainingsplans, dass dann nicht zwei Tage kommen, wo wieder Laufen draufsteht. Also in den seltensten Fällen wird es vorkommen, dass ihr an drei aufeinanderfolgenden Tagen Laufen im Plan stehen habt. Ja. Und jetzt kann ich das nicht empirisch belegen, aber meine anekdotische Evidenz sagt, nicht zuletzt ist das einer der Gründe, warum wir so wenig Verletzungen bei Power & Pace vorzufinden haben. Ja, weil ich finde, so drei Tage in Folge laufen, ja, da muss schon richtig gute Gründe für geben und das muss schon die versierte Trainingsgruppe sein, sage ich jetzt mal. Ja, also die, die auch wirklich sehr belastungsresistent ist, die hohe Belastung gewohnt ist und so weiter und so fort. Genau, und deswegen, Berit, klares Ja, Komma, aber. Ja, nicht an Tagen, wo danach dann, also dann sei so gut und guck, dass du nicht dreimal in Folge laufen gehst. Gerade jetzt zum Einstieg nicht. Wenn ich auf der Rolle mit Training Peaks Virtual trainiere, Uhr und Garmin am Rad benutze, lädt es mir die Radeinheit dreimal in Training Peaks hoch. Soll ich zweimal löschen und wenn ja, welche? Ja, also bei Training Peaks Virtual zum Beispiel als Tipp wirst du, also weiß ich aus eigener Erfahrung, wirst du immer gefragt, ob du es hochladen willst. Kannst auch verneinen. Also ich weiß nicht, ob man das einstellen kann, dass man gefragt wird, aber da könntest du zum Beispiel schon mal einmal Nein sagen. Ansonsten, genau, die anderen einfach löschen, ganz egal welche. Die werden bis auf ein paar Feinheiten immer das Gleiche aufzeichnen. Von daher ganz entspannt. Ich würde vielleicht mal als Randnotiz, solltest du mal irgendwie bei Training Peaks Virtual eine Strecke fertig gefahren sein und willst die Strecke wechseln oder sowas, dann ist ja immer nicht verkehrt, wenn das Garmin mit aufgezeichnet hat, weil das zeichnet dann alles auf, was du an dem Tag gemacht hast. Ne? Das ist vielleicht ein Argument dafür, dann doch eher das Endgerät zu nehmen und nicht die virtuelle Trainingsplattform. Super. So, liebe Freunde. Hier stehen noch einige Fragen auf dem Plan, damit es auch ja nicht so langweilig wird. Machen wir mal ein paar AI-Fragen. Dazu habe ich 1, 2, 3 Fragen bekommen und habe mir aufgeschrieben Folgendes. Wir haben letzte Woche, Donnerstag ist es glaube ich gewesen, unser erstes Webinar gehabt zu den AI-Diagnostics-Analysen. Erstmal vielen Dank, dass so viele von euch dran teilgenommen haben. Das war sensationell. Das hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Nachtrag. Das Kontaktformular auf powerandpace.de kann jetzt auch Anhänge. Ja? Eurem Wunsch wurde sofort entsprochen, meiner kleinen Unsicherheit sofort Genüge getan, als dass Frank es so gebaut hat, dass ihr jetzt im Kontaktformular Dateien anhängen könnt. für alle die, die sich gerade fragen, warum soll das so wichtig sein? Das liegt daran, dass ich im Webinar gesagt habe, dass wenn ihr Fragen habt zur Einordnung eurer physiologischen Schwerpunkte, dann schickt gerne eure Analyse mit einem kurzen Satz à la Hallo Björn, kannst du mir bitte sagen, welchen physiologischen Schwerpunkt ich habe? Viele Grüße, XY, über das Kontaktformular auf powerandpace.de an mich. Und dann kriegt ihr eine kurze und sehr knackige Antwort dazu. Also wundert euch nicht, wenn die kurz und knackig ausfällt. Ja, das liegt einfach daran, dass ich erwarte, dass da eine durchaus größere dreistellige Anzahl an Nachfragen kommt. Und dann mache ich das so. Ich gucke mir den Bericht an, also eure Analyse. Die könnt ihr in eurem Dashboard unter AI als PDF exportieren. Ihr dürft sehr gerne drei Sätze dazu schreiben, ne? Gerne Alter, ich meine, das sehe ich auch in der Auswertung, aber wenn ihr irgendwas denkt, gerne hinzufügen zu wollen, was für mich wichtig wäre bei der Auswahl der Kategorie, dann schreibt es gerne dazu. Normalerweise reicht mir so eine Analyse komplett aus, um irgendwie einen Schwerpunkt auszumachen. Und dann schickt das über das Kontaktformular und auch bitte, bitte nur über das Kontaktformular mit der PDF im Anhang. Ganz entscheidend wichtig. Ja, ich möchte die Werte nicht aufgeschrieben sehen in einer E-Mail oder so, sondern ich möchte die so sehen, wie die bei AI rauskommen, weil ich, glaube ich, am besten bewerten kann, welche Informationen da jetzt gerade wichtig sind, um euch einen physiologischen Schwerpunkt zu empfehlen. Top. Danke an Frank für die technische Umsetzung. So, das habe ich gesagt zum Thema AI. Genau, dann wollte ich das einmal nachlegen. Dann Frage. Hallo Björn, ich habe eine Frage, die sich an das Webinar zur individuellen Physiologie anschließt. Dort habe ich es so verstanden, dass im Laktatfließgleichgewicht die höchste Dauerleistung erbracht werden kann. Das ist so nicht korrekt. Also das war jetzt nicht mehr in der Frage, sondern ich kläre das auf. Also das, was ich gesagt habe, ist, dass die höchstmögliche Leistung, bei der ich noch ein Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatweiterverstoffwechslung vorfinde, dass das unsere Schwellenleistung ist. Ja, aber nicht pauschal ein Laktatfließgleichgewicht die höchste Dauerleistung gleichsetzt, sondern wir brauchen die höchstmögliche Leistung, bei der dieses Fließgleichgewicht noch stattfindet. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, alles, was davor ist, ist auch irgendwie ein Fließgleichgewicht, aber nicht unbedingt bei der höchstmöglichen Leistung. Ja. Super. Ich habe den AI Diagnostics Test schon gemacht und während des 12-Minuten Abschnitts auf der Rolle ca. 150 Watt getreten. Das ist auch annähernd der Bereich, den ich diesen Sommer bei einer olympischen Distanz auf dem Rad gefahren bin. Bei der Auswertung des Tests stehen nun als absolute Schwellenleistung 138 Watt. Die Differenz aus den beiden Werten verstehe ich nicht. Zudem errechnen sich nur die einzelnen Zonen mit ziemlich niedrigen Leistungswerten. Zum Beispiel soll mein G1-Bereich zwischen 70 und 105 Watt liegen. Das empfinde ich als sehr niedrig. Ich halte mich gerne an die Werte für meine weiteren Trainingspläne, möchte aber sicher sein, dass ich nicht ineffektiv trainiere. Danke für deine Einschätzung. Super. Sehr gut. Alles. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken hier. Hallo Björn, ich habe eine Frage. So geht's los. Entschuldigt ganz kurz. Ich möchte die Leute mit Namen ansprechen. Und jetzt suche ich kurz nach der Frage. Hallo Björn. Ich habe eine Frage. So, Silvia. Silvia, Entschuldigung. Folgendes. Alles, was du ausgehend beschreibst von der Leistung, die du über die 12 Minuten gefahren bist, erscheint mir, sagen wir es mal so, erstmal prinzipiell richtig. Also eine Ableitung von oder eine Schwellenleistung von 138 Watt, nachdem ich in 12 Minuten 150 Watt gefahren bin, ist überhaupt nicht unnormal oder sowas in der Art. Also um mal die Hausnummer zu nennen, aber das sind 12 durch 150, das ist eine Abweichung von 8%. Ja, das ist super. Also das kommt von der Ableitung her ziemlich gut hin. So, jetzt ist es so, der G1-Bereich liegt auch in der Auswertung bei AI Diagnostics ja ziemlich genau da, wo er bei Power & Pace auch liegt. Fragt mich nicht, ob der auf die Prozentzahl genau gleich ist. Das weiß ich zugegeben nicht, aber der wird auch ansatzweise genau da sein, wo der sonst auch ist. So, und bei Power & Pace ist das ja, wenn ich mich dunkel erinnere, quasi 55-75% zum Beispiel im G1-Bereich. Auch da nagelt mich jetzt nicht genau auf die Leistungswerte fest oder die prozentualen Ableitungen, aber von 138 Watt, wenn das dann 55% sind, sind das 76 Watt. Vielleicht sind es da, keine Ahnung, nicht 55%, sondern 50, es kann gut sein. Ist aber auch alles nicht so schlimm. Also von daher, das grundlegend erstmal richtig. Jetzt die Sache, worüber ich gestolpert bin. Wenn du in diesem Sommer bei einer olympischen Distanz über 40 Kilometer 150 Watt fährst, dann bist du das ja gefahren über eine Stunde 30 ungefähr. Wie auch immer, je nach Strecke natürlich jetzt gerade, je nach Aerodynamik, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ungefähr. Ja. Heißt also, wir sprechen jetzt gerade davon, dass du über 12 Minuten maximal die gleiche Leistung bringst wie über anderthalb Stunden. Was total normal ist und fein ist, sofern du jetzt sagen kannst, hey, ich habe dann nach der olympischen Distanz, habe ich mir eine Trainingspause gegönnt, ist klar, dass ich jetzt von der Leistung her ein kleines bisschen schwächer unterwegs bin, weil ich habe auch weniger trainiert vielleicht und so weiter. Wenn das also deine Einordnung ist, alles richtig. Soweit so gut, ja. Wenn du jetzt aber sagst, nee, ich habe seit Sommer schon irgendwie ganz gut trainiert und ich fühle mich auch zu, sagen wir jetzt mal sehr pauschal, 90-95% ansatzweise in dem Bereich, wo ich auch da zum Zeitpunkt der olympischen Distanz gewesen bin, dann ist die einzige Möglichkeit, die jetzt gerade sein kann, dass die 12-Minuten-Leistung halt einfach zu gering ausgefallen ist. Ja, im Sinne von, und es kann durchaus passieren, deswegen führe ich das so aus, dass man da vielleicht noch nicht in der Lage gewesen ist, irgendwie so richtig alles rauszuhauen über 12 Minuten und sich wirklich an diesem Peak des All-Out-Bereichs zu bewegen. Weil nochmal, die 12 Minuten All-Out, ja, das Prinzip ist, man steigt danach ab oder bleibt drauf sitzen, ganz egal, und denkt sich, okay, das waren 150 Watt, ich hätte jetzt vielleicht 153 geschafft, Klammer auf, dann ist es egal, aber nicht mehr 160. Und jetzt, Silvia, ist genau die Frage, wo du da ganz grob bist. Ja, also wo du dich vom Gefühl her einordnen würdest. Wenn du sagst, nee, das war echt Maximum, mehr geht da nicht über 12 Minuten oder zumindest nicht ernsthaft mehr, dann ist das total fein und dann kannst du das erstmal genau so annehmen. Und dann kann das auch mal die Schwellenleistung, ne, wie gesagt, eine 8% Ableitung, kommt also gut hin, kann sehr gut sein und trifft zu. Genau, wenn du sagst, nee, ich schaffe auf jeden Fall mehr, dann mein ganz bescheidener Tipp, einfach nochmal wiederholen. Und du musst ja nicht, ganz wichtig jetzt, ne? Das habe ich im Webinar letzte Woche auch gesagt, wenn ihr den Test macht, probiert den erstmal aus und überlegt mal für euch, war das jetzt all out über 4 Minuten, über 12 Minuten bei den Sprints und so. Habe ich das gut gehandelt bekommen? Habe ich das mit der, passte das mit der Strecke, die ich draußen oder drin gefahren bin und so weiter und so fort, ne? Und deswegen, und ihr könnt das ausprobieren, ihr könnt das Testprotokoll abfahren, ihr findet das, ne? Habe ich euch gesagt, in der Trainingsplanbibliothek. Und dann probiert das aus und dann ist so ein gewisser Lerneffekt ganz normal, weil es ist wie bei einem FTP-Test auch, ja, halt einfach nicht einfach, 20 Minuten on point zu pacen an seinem Maximum. So. Und deswegen, Silvia, meine ganz bescheidene Empfehlung, einfach nochmal machen, aber 12 Minuten reicht. Ja, du musst jetzt nicht den ganzen Test nochmal nach Protokoll fahren und so. 12 Minuten reicht. Und dann mal gucken, ob da ein Lerneffekt entsteht. Also im Sinne von, kannst du vielleicht irgendwann 165 Watt fahren? Das wären 10% mehr. Ne, das wäre dann so eine Sache, da sprechen wir auf jeden Fall von einer signifikanten Abweichung, das müssen wir berücksichtigen. Okay? Super. Gerne Feedback dazu. Aber, klasse Frage, wird auf jeden Fall ja noch häufiger hin und wieder mal vorkommen. Super. So, kurz sortieren. Hey Björn, ich trainiere schon seit 2017. Nach euren Plänen. Einfach großartig eure Entwicklung. Da musste ich eben schon lachen, muss ich nochmal. Und meine natürlich auch. Sehr gut, Steffi. Freut mich sehr. Und liebe Grüße nach Schweden. Haben wir schon mal gesprochen? Habe ich meine Schwedenliebe schon kenntlich gemacht? Das ist ein sehr privates Thema, Steffi. Meld dich gerne, sag mir, wo du wohnst. Ich mache da vielleicht Urlaub bald. Seit diesem Jahr bin ich auch Pro-Mitglied bei Power & Pace und bin glücklich über einen Startplatz in Rot. Ich bin bereits zweimal in Kalmar auf der Langdistanz gestartet. Dieses Event ist einfach unheimlich toll, unvergleichlich, unvergesslich. Steffi, du kannst es nicht wissen, aber ich habe hier schon so häufig von dem Event vorgeschwärmt, dass ich das nur untermalen kann. Und jetzt möchte ich doch mal wissen, ob Rot wirklich das hat, wovon alle schwärmen. Ich möchte solide finishen und toll wäre eine Zeit unter 13 Stunden. Nun zu meiner Frage. Nach der AI Diagnostics passt du, Björn, den Trainingsplan nach meinen Bedürfnissen an. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auch habe ich gesehen, dass all meine Daten von Garmin an Training Peaks übertragen werden. Auch meine Daten vom Zyklus. Es ist für mich manchmal schwer, die Einheiten zu tauschen und anzupassen, weil mein Zyklus kürzer ist, nämlich 25 Tage, als bei der Trainingsplanung. Also, Klammer auf, 3 Wochen Belastungs, 1 Woche Erholung. Aber kann dieser Aspekt auch berücksichtigt werden, beziehungsweise könnte ich mir selbst die Pläne anpassen? Super. Letzter Satz noch. Ansonsten läuft es ganz gut mit dem derzeitigen Einsteigerplan vom 27.10., nachdem ich am 18.10. noch einen Marathon gefinisht habe. Also, Steffi, erstmal schon mal super Einstieg, ne? 18.10. Marathon laufen, danach mal ein bisschen Luft dran lassen, dann einsteigen. Das ist schon mal sehr klasse. So, 2 Punkte. Erstens, der Plan wird in Abhängigkeit des physiologischen Schwerpunkts nicht an die Bedürfnisse angepasst. Ja, da wollen wir kurz einmal trennscharf sein, sondern an den physiologischen Schwerpunkt. Okay, also, Steffi, wir arbeiten bei dir raus. Dein physiologischer Schwerpunkt ist für die nächsten Wochen und Monate die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme und da liegt der klare Schwerpunkt drauf. Dann hast du das rausgearbeitet, indem du die AI-Analyse gemacht hast. Vielleicht hast du mich noch gefragt, wenn du es nicht schon selber rausgefunden hast, anhand deines metabolischen Profils, ne, dieses Spinndiagramms, welches du gesehen hast. Und dann werden zu gegebener Zeit, kriegst du eine Nachfrage von uns, auf welchen Plan du dich vorbereitest. In dem Fall jetzt sehr offensichtlich, ne? Das wird sein Rot, ganz sicher. Jetzt muss ich kurz gucken, welcher Kategorie du angehörst, nur damit die Leute es mal gehört haben. Und zwar der Finisher-Kategorie. So, und dann wird das angepasst auf deinen physiologischen Schwerpunkt. Das ist also das, was an Anpassung da einmalig passiert. Was deinen Zyklus angeht. Ich passe den Plan nicht an, aber was du auf jeden Fall machen solltest, ist das zu berücksichtigen. Ganz, ganz klar. Ja, also geh auf jeden Fall hin und also Glückwunsch zu der Regelmäßigkeit im Zyklus, das ist ja super, ja, wenn du sagen kannst, der liegt immer um und bei 25 Tage, ist das ja mega, ja, also das kann man ja schon fast hervorragend steuern und meine klare Empfehlung wäre auf jeden Fall, das daran anzupassen. Wie du das daran anpasst, liegt jetzt natürlich komplett daran, was dieser Zyklus für dich bedeutet. Also angefangen vom prämenstrualen Syndrom bis hin zur Blutung, bis auch zu den Tagen danach, ist jetzt ein bisschen die Frage, wie das für dich sich auswirkt. Ja, also ist das irgendwas, wo du sagst, hey, sobald ich die Blutung habe, ist alles fein und ab dem Tag fühle ich mich gut und habe auch das Gefühl, dass mein Hormonhaushalt, ja, wie soll ich das sagen, das Gefühl, ne, dass ich wieder halbwegs normal funktioniere, habe keine Schmerzen und so weiter und so fort, dann ist das total prima. Wenn du sagst, hey, PMS ist immer ganz furchtbar, 5 Tage lang schwere Schmerzen, ja, dann auf gar keinen Fall so trainieren wie im Plan vorgesehen. Ja, der Plan geht erstmal davon aus, dass das sinngemäß alles in Ordnung ist. Ja, und all das, was ich jetzt hier gerade erzähle, auch wenn es vielleicht gerade zyklusspezifisch ist, aber das gilt natürlich für jeden, ganz egal welches Geschlecht jetzt auch gerade, sofern es irgendwas gibt, wo ihr sagt, hey, ich bin jetzt gerade, fühle mich nicht bereit, gut, gesund, wie auch immer, so, um diesen Plan zu absolvieren. Ja, und dann weicht ihr bitte davon ab, gönnt euch die Ruhe. Deswegen, Steffi, du machst das bitte genauso, wie du das Gefühl hast, dass dir das gut tut. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, gerade sehr viele unterschiedliche Szenarien aufgemalt, aber ich nehme nochmal eins. Wenn du sagst, hey, in den 5 Tagen vorher geht es mir einfach wirklich nicht gut, dann Gegenfrage. Was würde dir denn gut tun? Ne? Also was würdest du denn dir wünschen, was du jetzt gerade machst, was dir dann vielleicht hilft? Und wenn du dann sagst, hey, lockeres Radfahren ist fein, dann ist das super. Dann gehst du locker Radfahren. Und dann kannst du das astrein genauso machen. Ja, und dann ersetzt du quasi das eigentliche Training dadurch. Und sei so gut, nicht nachholen und so weiter. Ja, also nicht bitte denken, ich habe jetzt hier 5 Tage zyklusbedingt irgendwie lediglich moderat bis gering intensiv und auch ohne große Umfänge trainiert. Deswegen muss ich danach jetzt irgendwie die Schrauben wieder anziehen und so weiter. Nee, einfach genauso weitermachen, wie es dann im Plan passt. Und dann ist das absolut fein. Okay? Ich hoffe, ich habe das gut erklärt, Steffi. Auch da, also nicht nur an Steffi, sondern an alle, die ne, auch jetzt wieder egal, ob es Zyklus ist oder was auch immer dazwischen kommen kann. Zyklus ist ja natürlich logischerweise etwas, was sehr regelmäßig dann oder bestenfalls regelmäßig dazwischen kommt. Dann, hey, stellt die Fragen. Super cool. Also ich finde das ganz wichtig, dass wir, ne, dafür gibt es die Live-Q&As, um genau diesen Austausch zu haben, damit ich einmal irgendwie vermitteln darf, zu sagen, bitte, bitte so machen, wie es euch gut tut. Ganz entscheidend wichtig. Okay? Cool. Sehr stark. So, da meine maximale Laktatbildungsrate laut AI Diagnostics recht tief zu sein scheint, in Klammern 0,26, in Klammern zugefügt von mir, Millimol pro Liter pro Sekunde, was nicht verwundert, da ich die letzten Jahre in der Warteschleife trainiert habe, die Frage, bei noch verbleibenden 5 AI-Diagnostiken, auch ohne 3 neue kaufen zu wollen, sollte ich mein Training im Qualifier-Plan frei adaptieren und mehr intensive Einheiten einstreuen, die eher im VO2 Max Bildung gehen? Und wenn ja, wie? Wäre es möglich, die Pläne zusätzlich zu adaptieren, sodass man quasi einen Zusatzplan hinzufügen kann, wie zum Beispiel einen 12-wöchigen VO2 Max Booster Bilderplan? Ich finde es übrigens super, dass meine Gebete vom letzten Jahr erhört wurden, die AI Diagnostics zu nehmen, wenn möglich, statt des FTP-Tests. Sehr gerne und Grüße in die Schweiz an Ingo. Geile Gedankenpause von mir hier gerade. Also, ich würde einem Qualifier-Plan keinen VO2 Max Bilderplan hinzufügen. Ich finde, ich tue mich mit diesen, grundsätzlich verstehe ich den Gedanken hinter so einem, ich habe es gerade selber gesagt, weil es ist mir so geläufig, so einem Boosterplan. Ich will in 12 Wochen dies und das und jenes machen. Ich verstehe die Bewandtnis. Mir ist auch klar, dass sich das geil verkaufen lässt und so. Und mir ist auch klar, dass das meinem Training Spaß machen kann. Total fein. Also, ne, grundsätzlich breite Zustimmung von mir. Bisschen schwierig finde ich immer, das impliziert ja automatisch, dass wir eine gewisse Mehrbelastung im Training eingehen. Wo ich auch da nicht mal jetzt gerade gegen wäre, sofern sichergestellt ist, dass alles andere drumherum sich auch daran anpasst. Weil man kann es nicht einfach oben drauf packen. Ne? Man muss gerade beim Qualifier-Plan an irgendeiner Stelle auch sparen an Reiz und Stress, wenn man da noch einen Reiz oben drauf setzen wollen würde. Und deswegen, ne, wie man merkt, tue ich mich so ein bisschen schwer damit, wenn das halt so ruckartig irgendwie funktioniert. Wenn ich jetzt den Plan dazu schreiben dürfte, würde ich am Ende sagen, ja klar, kein Problem, kannst du machen. Hier ist der Plan, wie beim Trainingslager. Ne? Da schreibe ich einen Trainingslagerplan. Bei 12 Tagen Trainingslager ist das ein 4-Wochen-Plan, weil der hat eine Vorbereitung zum Trainingslager, dann kommt das Trainingslager und hat eine Nachbereitung zum Trainingslager. Das müsste bei solchen Geschichten auf jeden Fall auch drin sein. Und da muss alles andere daran angepasst sein. Ja, also deswegen prinzipiell okay, tue ich mich aber, wie man vielleicht merkt, doch eher schwer mit. Was man machen kann, ist natürlich trotzdem einzelne Einheiten nehmen bei einem sehr eindeutigen Profil. Und dann sagen, yo, ich passe das mal daran an. Konkretes Beispiel. Wer den klaren Schwerpunkt hat bei der maximalen Sauerstoffaufnahme, wird verhältnismäßig wenige K3-Einheiten, über die wir eben gesprochen haben, im Trainingsplan vorfinden. Wenn man die ersetzen wollen würde durch irgendwas, was eben kein kraftbetontes Training hat, dafür aber vielleicht ein kleines bisschen Ausrufezeichen, 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 mehr Intensität, dann ist das total fein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Aber wenn ich euch überfordert habe an einer Stelle oder so, dann bitte gerne nochmal nachfragen. Aber ich glaube, der Ingo weiß ja schon ganz gut, was gemeint ist. Und nochmal, über alles andere, ne, sprechen wir ja auf jeden Fall dann auch noch. Also zum einen die das Webinar schon gehört haben, die haben da schon Feedback gekriegt quasi zu meiner Erklärung rund um die Physiologie. Und genau, das wird ja dann auf jeden Fall auch noch passend angepasst. Ihr kriegt das ja dann alle vor euch. So. Abwechslungsheitshalber. Mal eine Frage aus dem Chat. Simon, wie immer der Erste. Nach dem letzten Live-Q&A. Danke für die letzte Saison und die Pläne. Der Köln-Marathon vor 4 Wochen lief nicht ganz wie vorher besprochen, aber die persönliche Bestzeit ist dennoch gefallen. Ach, geil. Minimalziel erreicht und die Serie an Bestleistung seit Einstieg in die Pläne vor 5 Jahren hält. Simon, du musst jetzt bitte nochmal einmal eben, also füll das mal noch aus, ja, schreib mal noch ein paar Zeilen dazu, irgendwie in den Chat, was so Zeit war Und vielleicht auch, was ich beim letzten Mal gesagt habe, gerne auch die Kritik, ne, wenn ich mal daneben gelegen habe, mit meiner Empfehlung vielleicht. Also auch wenn es gereicht hat für eine persönliche Bestleistung weit unter 3 Stunden. Aber will ich das auch hören. Genau, also wie gesagt, führe das gerne nochmal ein bisschen aus, lese ich zum Abschluss auf jeden Fall nochmal vor. Kati fragt, moin Björn, ich trainiere jetzt seit 2 Jahren mit Power & Pace, seit Oktober 2024 mit dem Finisher-Plan. Habe damit meine erste Langdistanz in Frankfurt Ende Juni erfolgreich ins Ziel gebracht und mich überraschend auch für Hawaii qualifiziert. Wer kennt's nicht? Die WM auf Big Island war purer Wahnsinn und ich darf mich nun Ironman World Champion Finisherin nennen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an dich und das Team für die Pläne und alles drumherum. Fürs nächste Jahr plane ich keine Langdistanz, sondern eine Mitteldistanz im August und vielleicht noch einen Marathon Anfang April. Gerne würde ich mich in den einzelnen Disziplinen in der nächsten Saison noch verbessern, sodass ich meine geplante Mitteldistanz hoffentlich mit einer neuen Bestzeit finishen kann. Auch beim Marathon würde ich gerne eine neue persönliche Bestzeit anstreben. Dazu meine Frage. Ich würde mich für die kommende Saison für den Champion-Plan entscheiden. Kann ich mit diesem Plan meine gesteckten Ziele erreichen? Laut eurer Beschreibung müsste das passen. Sollte ich dann für den Marathon im April den Marathonplan dazwischen schieben oder ist das nicht nötig? Ich würde jetzt noch ein bisschen Auszeit vom Training nehmen und erst in den nächsten Wochen irgendwann wieder einsteigen. Dann suche ich mir einen passenden Quereinsteigerplan aus. Fragezeichen richtig, oder? Vielen Dank schon einmal vorab für die Beantwortung meiner Fragen. Boah. Ja, also ans Backoffice gerne den Text einmal rauskopieren und für die nächste Marketingstrategie verarbeiten. Da ist alles drin, was wir haben. Kathi, vielen lieben Dank. Danke fürs Feedback und natürlich herzlichen Glückwunsch zu all den Leistungen. So, genug der Glückwünsche. Abblick nach vorne. Da wollen noch ein paar persönliche Bestleistungen fallen. Super. Also, du beschreibst das super gut. Mega klar. Finde ich richtig stark. Offensichtlich mit genügend Proof of Concept schon alleine aus der Saison 2025. Es hat also richtig gut geklappt. Wenn wir beim Unterschied sehen, Finisher-Plan zu Champion-Plan, einmal ganz kurz die, ja, womöglich zwei größten Unterscheidungspunkte. Erstens, der Champion-Plan hat ein bisschen weniger Umfang, aber auch wirklich nur ein bisschen. Ich würde sagen, also ich könnte es nachgucken, aber so vielleicht 1,5 Stunden in der Woche. Und hat mehr Schwimmeinheiten. Punkt 2. So. Und du kannst für dein Vorhaben beide Pläne nehmen. Du kannst den Finisher-Plan nehmen und dich damit auf eine Mitteldistanz vorbereiten. Du kannst den Champion-Plan nehmen und dich damit auf eine Mitteldistanz vorbereiten. Vielleicht noch der dritte Grund oder die dritte Unterscheidung. Der Champion-Plan wird tendenziell etwas intensiver ablaufen, aber halt weniger Umfang. Das kommt unterm Strich dann, ja, sinngemäß jetzt sehr gesprochen, aber wahrscheinlich aufs Gleiche raus, was so die Belastung angeht. Ja, nichtsdestotrotz, ich will dir nur offen lassen, du kannst beides nehmen, Finisher oder Champion, und ich glaube, beides wird gut funktionieren für das, was du vorhast. Dann machst du das genau so, du nimmst einen Quereinsteigerplan oder steigst dann zu, nimm den Quereinsteigerplan, 2 Wochen, ganz entspannt, vielleicht je nachdem, ne, irgendwann Mitte November oder sowas in der Art, dann kannst du zu Dezember in deinen Haupttrainingsplan einsteigen. Dann machst du deinen Haupttrainingsplan, den du erstmal auswählst für die Mitteldistanz im August gerne, machst du mindestens mal den Dezember und auch den Januar auf jeden Fall und ja, mal gucken, wie viel vom Februar mit dem Triathlon-Trainingsplan. Dann steigst du oben auf den Schwerpunktplan Marathon. Warum erst dann? Ist ganz simpel, weil du wirst ja auch im Champion-Plan und im Finisher-Plan echt ausgiebig viel Laufen drinstehen haben. Ja, und du willst auch noch eine Mitteldistanz machen. Das heißt, wir dürfen jetzt Schwimmen und Radfahren auch nicht ganz vergessen und nicht nur so als Beiprodukt machen. Deswegen meine bescheidene Empfehlung jetzt schon, mehr als 8, allerhöchstens 12 Wochen gezielte Marathonvorbereitung braucht es nicht. Das wählst du aus, so wie es dir am besten taugt. Nimm es aber auf keinen Fall 16 Wochen. Das ist zu lang. Okay? Danach, nach dem Marathon, nachdem du deine persönliche Bestleistung geknackt hast, no pressure und so, ne? Aber wir helfen dir dabei, legst du die Füße hoch. Machst das Gleiche, wie du es jetzt gerade gemacht hast und sorgst, wie ich das so zwischen den Zeilen rauslese, für eine richtig gute Auszeit gerade mal, um wieder frisch zu sein. Sowohl körperlich als auch mental. Dann bereitest du dich auf deine Mitteldistanz vor mit dem gleichen Plan, den du vorher auch benutzt hast. Na, du hast quasi nur einmal den statischen Plan für die Marathonvorbereitung eingefügt. Fertig. Super. Und dann steht der Sache nichts im Wege. Mega Plan. Also, finde ich sehr gut. Klingt richtig gut durchdacht und sehr, wie gesagt, Klarheit, finde ich, ist immer ein wichtiges Wort. Und die lese ich bei dir auf jeden Fall raus. Finde ich richtig cool. Vielen Dank. Annika schreibt hier noch, kurze Frage noch morgen zum Live-Ride. Kann mir vielleicht auch jemand im Chat beantworten? Starte ich das Ganze normal über Training Peaks Virtual als Scheduled Workout oder muss ich das bei Events suchen? Du kannst dich in das, also ich hoffe, Frank, du ergänzt mich gleich, falls ich es falsch wiedergebe. Du trägst dich in dem Event ein, auf powerandpace.de in den Events, dann bist du bei diesem Group Ride dabei, kannst dann aber, und das ist, ich weiß nicht, ob Zwift das auch kann, aber Training Peaks Virtual kann das, kannst dann aber dein Scheduled Workout nehmen. Und könntest auch zum Beispiel im Zweifelsfall das von morgen nehmen oder so, falls du den Trainingsplan verschoben hast. Ja, also du fährst dein individuelles Workout, aber bist bei dem Gruppenride dabei. Achtung, Frank Wechsel korrigiert mich in 3, 2, 1. Frank, du hast die Hand gehoben.
Wenn ich denn das Mikro scharf geschaltet kriege. Guten Abend zusammen hier. Ja, ich bin hier noch so ein bisschen im Backend am Arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass uns da Training Peaks Virtual eine ganze Menge mehr Möglichkeiten gibt. Und wenn ich das System richtig verstehe, ihr seid also morgen die Ersten, die es ausprobieren werden, dann können wir tatsächlich gemeinsam starten, haben den Gummiband-Effekt, fahren alle zusammen, aber jeder mit einem Workout, was er sich selber auswählen kann. Und das kann zum Beispiel das sein, was bei euch morgen im Trainingsplan steht. Ich radel morgen mit Jonas und wir werden das Workout fahren, was wahrscheinlich bei einigen im Workout im Plan steht, 10x2 Minuten G2 mit 2 Minuten Pause. Ja, das ist der Plan. Ich freue mich
optimal
drauf.
Optimal. War es nicht ganz verkehrt, was ich erzählt habe. Vielen Dank, Frank. Super. So, wir machen weiter und haben jetzt einfach nur noch hier roundabout 15 Fragen. Seid nicht abgeschreckt davon, die aber, glaube ich, recht flott funktionieren. Die drehen sich alle um Planung. Ja, also Wochenplanung, Saisonplanung, wo soll ich wann starten, welchen Plan soll ich nehmen und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir das jetzt mal relativ flott durch. Ich versuche nicht allzu viel drumherum zu erzählen und dann wird das richtig gut klappen. Wir machen von groß nach klein. Wir fangen mit der vermeintlichen Saisonplanung an. Hallo Coach, ich bin Noah bei Power & Pace. Letzte Saison habe ich meine erste Langdistanz in Klagenfurt absolviert. Mein damaliger Trainingsplan sah 5 Wochen vorher eine Halbdistanz vor. In der kommenden Saison bin ich für den Ironman in Hamburg angemeldet und habe entsprechend 5 Wochen vorher den Ironman 70.3 in Jesolo geplant. Sieht der Trainingsplan für Hamburg, den ich nutze, auch eine entsprechende Halbdistanz über 5 Wochen vorher vor? Und falls nicht, lässt sich dieses problemlos integrieren. Super, also der Trainingsplan, den ihr auswählt, der datumspezifisch ist für euren Hauptwettkampf, der kennt nur diesen einen Wettkampf. Der kennt nur den Hauptwettkampf und alles, was der in den XY-Wochen vorher tut, ist, euch auf diesen Hauptwettkampf vorzubereiten. Also, Klammer auf, das liegt natürlich einfach daran, dass wir nicht für jedes erdenkliche Rennszenario all der hunderten Power and Pacer in irgendeiner Form unterschiedliche Pläne bauen können. Aber ihr könnt das selbstverständlich selber machen, denn ihr habt bald in eurer Trainingsplan-Bibliothek eine sogenannte akute Wettkampfvorbereitung. Das ist letztendlich ein statischer Trainingsplan über 1 oder 2 Wochen, je nachdem, welches Rennen ihr da geplant habt. Und dieser Schnipsel, dieser spezifische, dieses Special, so heißt es dann in der Bibliothek, das könnt ihr einsetzen in der jeweiligen Rennwoche und können damit das eigentliche Training ersetzen und habt dann eine klassische Taper-Phase für euren Vorbereitungswettkampf und ihr setzt das einfach da ein, wo ihr das für richtig erachtet. Ganz egal, ob das 3, 5 oder 8 Wochen vor eurem Hauptwettkampf ist. Ganz wichtig jetzt, ihr setzt den Plan ein und der geht dann ja bis zu eurem Vorbereitungswettkampf. Danach müsst ihr aber bitte gerne noch gucken, dass ihr dann nicht Montag einen Ruhetag habt und dann Dienstag wieder ins Training einsteigt, sondern für die Situation gibt es dann den Plan Recovery und Wiedereinstieg, zum Beispiel nach einer Mitteldistanz, wie in dem Falle hier von Matthias. Und dann fügt ihr den auch noch ein. So, dann habt ihr also irgendwie so, sagen wir mal, je nach, wie gesagt, Wettkampflänge, die ihr dann da gemacht habt, irgendwas zwischen 2 bis 3 bis 4 Wochen, wo ihr vom eigentlichen Plan abweicht und euch auf zum Beispiel eine Mitteldistanz vorbereitet, die auch passend nachbereitet und dann wieder in das eigentliche Training einsteigt. Und an der Stelle sei es erwähnt, Neuerung von Training Peaks für die Saison 2026. Ihr müsst den eigentlichen Hauptplan in der Situation nicht mehr deabonnieren. Ja, ihr könnt den laufen lassen. Und Training Peaks hat eingebaut, dass ein statischer Trainingsplan, Klammer auf, akute Wettkampfvorbereitung, Recovery und Wiedereinstieg, Feiertags-Special, Trainingslager, was auch immer ihr alles bekommen werdet, den dynamischen Plan quasi ersetzt, also überschreibt, wenn man so will. Ja, der dynamische Plan geht also in den Hintergrund, ist nicht mehr sichtbar, der statische gilt, sobald der statische aufhört, geht der dynamische weiter. Okay, ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Aber wie gesagt, ihr braucht dann nur noch dann quasi dieses Special über den eigentlichen Plan ziehen. Sobald das Special am Ende angekommen ist, seht ihr wieder ganz normal euren dynamischen Trainingsplan. Und deswegen setzt ihr für einen Vorbereitungswettkampf ein. Zum einen die akute Wettkampfvorbereitung für das Rennen, die Taper-Phase quasi. Und zum anderen die Nachbereitung, ne, eine solide Erholung und den Wiedereinstieg, so heißt der Plan, Recovery und Wiedereinstieg. Bis dann euer dynamischer Plan weitergeht. Tutto bene. Hallo Coach, ich habe bezüglich der Trainingsgestaltung für die Saison 2026 nochmal eine Frage. Ich trainiere aktuell, wie auch die komplette Saison 2025 nach dem Champion-Plan, habe als Hauptwettkämpfe Folgendes geplant. Duathlon Mitteldistanz Alsdorf im April. Ferropolis Mitteldistanz Ende Mai. Müritz Mitteldistanz Ende Juli. Juli, was ist das denn, ey? Duathlon Langdistanz WM in Zofingen am 6.9. Auf jeden Fall ein Arbeitkampf, ist in Klammern dahinter. Dazwischen 2-3 Sprintdistanzen im Duathlon und Triathlon bei regionalen Vereinen. Ich würde bis zur Mitteldistanz an der Müritz im Champion-Modus bleiben, würde immer den Mitteldistanzplan wählen und sobald ein Wettkampf gelaufen ist, den Plan mit dem neuen Wettkampfdatum laden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau so. Was aber mache ich nach dem Müritz-Triathlon? Wechsle ich für 6 Wochen nochmal in den Qualifier oder Finisher, also Müritz, danach kommt Langdistanz-WM in Zofingen. Super Frage. Antwort ist, nee, würde ich nicht machen, ehrlicherweise. Wenn du das so gestartet hast, wie du das beschrieben hast und die ganze Saison da schon so richtig gut im Training bist, dann würde ich das in der Kategorie genauso weitermachen. Und ja, es steht dann Langdistanz-WM drauf beim Duathlon in Zofingen. Aber ich würde das mal ganz getrost irgendwie so weitermachen, weil ja, du musst deswegen nicht die Kategorie wechseln. Du kannst in deinem Rhythmus bleiben. Du wirst da gute Erfahrungen mit gemacht haben. Und von daher mach gerne genauso weiter. Also, dass ich es mal gesagt habe, es spricht auch nichts dagegen zu wechseln, dann zum Beispiel in den Finisher-Plan. Okay, weil Umfang sehr vergleichbar, ja, kann man machen. Du würdest das aber auch nicht dann für 6 Wochen machen, weil wir reden von 25.07. noch eine Mitteldistanz, dann 6.09. Zofingen. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, das sind 6 Wochen, ja, aber das ist erstmal 1 bis 2 Wochen Nachbereitung Mitteldistanz. Ne? Wir wollen erstmal wieder uns dann doch ein bisschen erholen und so weiter und so fort. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall erstmal Recovery und Wiedereinstieg bestenfalls. Und dann ist ja die akute Wettkampfvorbereitung auf in der Woche da Anfang September. Das heißt, wir reden von effektiv vielleicht 4 Wochen Training dazwischen. Und für die 4 Wochen würde ich auf keinen Fall in den Qualifier-Plan wechseln. Das kann ich schon sagen. Du kannst, wenn du möchtest, in den Finisher-Plan wechseln. Du brauchst es aber nicht. Du kannst auch im Champion-Plan bleiben. Ich hoffe, dass diese sehr liberale Antwort hilft bei der Auswahlmöglichkeit. Super. Ach so, Ergänzung hier noch, das will ich euch nicht vorenthalten. Der Entwicklungssprung in den letzten 12 Monaten war mega und mit 10 Wettkämpfen in der Saison 2025 ist eine gute Wettkampfhärte entstanden. Super, sehr cool. Genau, und vielleicht noch Ergänzung, Langdistanz, Duathlon, WM ist 10 Kilometer laufen, 150 fahren, 30 Kilometer laufen. Also schon mehr als Mitteldistanz. Das war, ne, das war jetzt für die Leute da draußen, mir war das klar. Trotzdem bleibt meine Antwort auf jeden Fall die gleiche. Hallo, liebes Power and Pace Team. Ich trainiere seit 2-3 Jahren nach euren Finisher-Plänen und möchte auch die kommende Saison mit eurer Unterstützung angehen. Das Training ist abwechslungsreich und macht wirklich Spaß. Allerdings ist meine Saison 2026 nicht ausschließlich Triathlon-orientiert. Und jetzt, ich kenne die E-Mail oder die Frage, kommt sehr viel Ultra-Endurance. Hier, Paris-Brest-Paris, London-Edinburgh-London. Wo du übrigens schreibst, liebe Jana, fand ich sehr gut in der Vorbereitung, die britische Schwester von Paris-Brest-Paris, nämlich London-Edinburgh-London. Also, wenn ich mich richtig erinnere, sind Paris-Brest-Paris 1200 Kilometer und London-Edinburgh-London, ich habe es nicht nachgeguckt, aber sind 1600. Also das dann durchaus die ältere Schwester, ne? Hier, also da ist man schon ein bisschen länger unterwegs. Ich fand es schön, wie gleichgültig du es quasi beschrieben hast, aber ich musste schon eben beim Lesen schmunzeln. Die Antwort ist wie folgt. Ich brauche das jetzt gar nicht alles vorlesen, weil Diana hat eine echt spezielle Frage gestellt, was cool ist, um Gottes Willen. Jana, ich weiß nicht so richtig, wie wir es abgebildet bekommen. Ja, das ist also für mich klang das so, und du korrigierst mich da bitte unbedingt, wenn ich falsch bin, schreib dann nochmal eine Mail zu und so, oder also ne, übers Kontaktformular. Aber für mich klang das mit den Dingern, die du davor hast, deutlich mehr eher wie einen Radschwerpunkt als wie ein Triathlon-Schwerpunkt. Und ich würde Power and Pace als solches beschreiben. Solange dein Schwerpunkt immer noch im Triathlon liegt, kannst du das locker ergänzen. Also Laufen eh klar, ne? Marathon und Co., aber auch Radfahren gibt es hier so viele Leute, die dann doch noch einen Ötztaler Radmarathon fahren, die auch das fahren, was du beschrieben hast. Ne? Da war noch Vettern-Rundfahrt dabei, da war Mecklenburger Seenplatte-Rundfahrt dabei und so weiter und so fort. Also super cool. Aber für mich klang es dann doch schon echt viel nach Radfahren. Deswegen bin ich mir einfach nicht sicher. Ich sage das jetzt hier ganz offen, ne? Ich bin ein schlechter Vertriebler. Eigentlich müsste ich sagen, nee, ist total fein, kannst auf jeden Fall machen. Tu mich aber ein bisschen schwer, vor allen Dingen auch, weil, wie du es ja richtig schreibst, meine Erfahrung in diesen ganzen Ultradingern jetzt auch nicht gerade ganz klein ist. Und ja, das geht dann ja auch viel einher, zum Beispiel mit Nachtfahrten, mit Dunkelfahrten, mit Schlafen während der Belastung und so. Also meine Paris-Brest-Paris-Erfahrung, für alle, die das nicht wissen, aber ich habe meine Masterarbeit über Paris-Brest-Paris geschrieben. Deswegen käme ich da ein kleines bisschen aus und durfte das Rennen mal live vom Streckenrand, aus dem Auto, wo auch immer, erleben. Genau, und deswegen bin ich mir zugegeben einfach nicht ganz so sicher, Jana. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich weiß, das ist keine Antwort auf die Frage, ob das geht oder nicht. Oder anders, meine Antwort ist, ich bin mir nicht sicher. Okay? Und vielleicht können wir das ja nochmal irgendwie anderweitig besprechen. Vielleicht fällt uns da irgendwas ein. Du kannst natürlich trotzdem so weitermachen. Super, du kannst ja auch einen Plan nehmen. Auch jeder Power-and-Pace-Plan wird so viel Radanteil haben, als dass du deine Leistungsfähigkeit kontinuierlich steigerst. Überhaupt keine Frage. Und natürlich kannst du auch deine Radeinheiten in den Power-and-Pace-Plänen verlängern. Alles klar. Super. So, und wenn du jetzt sagst, nee, Schwerpunkt ist schon ein Triathlon für mich, also das ist mir schon deutlich wichtiger, dann ist alles tutu. Ne? Dann kannst du das genauso machen. Wie gesagt, ich war mir zugegeben nicht sicher und ich wollte jetzt hier nicht vollmundig sagen, klar kannst du auch 1200 Kilometer rennen. Also ich weiß, du hast das jetzt nicht vor. Du willst dann für 2027 wieder die Quali holen, das habe ich schon verstanden. Aber natürlich kannst du das, also ich will das nicht so pauschal sagen, dass das auf jeden Fall geht. Ich hoffe, das ist nicht unzufriedenstellend. Ich bin da sehr ehrlich jetzt gerade. Wie immer. Lars, hallo Björn, ich trainiere nach dem Finisher-Plan für Frankfurt nächstes Jahr und diesmal habe ich gleich mehrere Fragen. Zum einen würde ich gerne relativ spontan am 15.11. einen 10-Kilometer-Lauf machen. Lars, kann ich vorwegnehmen, Daumen hoch, gerne einfach machen. Und zwar auch genauso, wie ich sage, gerne einfach machen. Also Lars hatte die Frage, wie kann ich das einbauen? Soll ich die Einheiten trotzdem wie geplant durchziehen? Mach. Also wenn jetzt am Tag vor dem Lauf ein knüppelharter Lauf drinsteht, von dem ich weiß, dass er da nicht drinsteht, dann hätte ich gesagt, nee, lieber nicht. Und wenn du nächsten Tag den Lauf, den kannst du vielleicht streichen, ja, und dafür kannst du dann länger Radfahren gehen. Das sind meine einzigen Anmerkungen. Ansonsten auf jeden Fall machen. Zweite Frage ist, die Woche darauf, also 22. und 23. werde ich voraussichtlich gar keinen Sport machen können. Macht es Sinn, die Einheiten nachzuholen? Nope. Habe ich eben schon, glaube ich, passend erklärt. Darf ich auch abkürzen. Dritte Frage ist noch etwas weit vorgegriffen. Im Dezember, Januar, also genau gesagt vom 26.12. bis zum 4.1. sind wir im Skiurlaub. Dort werde ich weder Radfahren noch schwimmen können. Das Laufen sollte allerdings kein Problem darstellen. Natürlich kommen noch 4 bis 5 Skitage dazu. Wie mache ich das am besten? Mache ich dann am besten nur die geplanten Laufeinheiten oder sollte ich noch welche dazu nehmen, weil ich nicht Rad fahre oder schwimme? Lars, folgender Vorschlag von mir und dann sagst du mir im nächsten Live-Q&A, wie du es machen wirst. Okay, also mein Vorschlag ist, besprich mal mit der Family, wer auch immer da mit dir kommt oder deinen Freunden natürlich. Ich glaube, es wird aus der Nachricht nicht ganz so ersichtlich, was eigentlich im Skiurlaub so was geplant ist und wie man die Zeit am besten miteinander verbringt. Ja, warum ich das sage ist, wenn da vom 26.12. bis 4.1. keinerlei Triathlon-Training stattfindet, ist er total fein. Ja, Urlaub, Skifahren, super. Was auch immer ihr da noch alles tun werdet, hoffentlich nicht allzu viel Après-Ski und Co. Und wenn, dann mit alkoholfreiem Bier. So, und deswegen als erstes besprichst du dich mit deinem sozialen Umfeld oder weißt es vielleicht auch am ehesten schon selber, weil du es vielleicht schon mal gemacht hast, was denn wirklich so aus sozialer Sicht für den Urlaub die beste Lösung wäre. Cool. Wenn du dann sagst, hey, alles tuto, ich kann hier auf jeden Fall jeden Tag noch eine Stunde zusätzlich was machen, dann machst du auf keinen Fall Ersatztraining für Schwimmen und Radfahren. Wenn du laufen möchtest und das vor Ort auch alles irgendwie funktioniert, ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, dann kannst du das gerne machen. Ja, so, also soziales Umfeld fragen, beziehungsweise dich fragen, wie es für soziales Umfeld am besten wäre und für dich natürlich dementsprechend und dann das Laufen gerne weitermachen, den Rest einfach vergessen. Cool. Super. 5 Grad sein lassen auch mal, ne? Wichtig. Und vergesst mir das soziale Umfeld nicht. Warum ich das immer so beschreibe, ist immer so ein bisschen ein, es zieht einen manchmal ein bisschen runter, aber ich sage es trotzdem, ne? Eines der Hauptgründe für Übertrainingssyndrom in ausgeprägter Form ist nicht ausreichend soziale Erholung. Psychosozialer Stress ist eines der Haupttreiber für Übertrainingssyndrom. Ich weiß, ist nicht so das angenehmste Thema, aber sei an der Stelle gesagt, deswegen ist mir das Soziale wichtig und deswegen gebe ich solche Antworten, nur zum Verständnis. Hi Björn, ich bereite mich mit dem Finisher-Plan auf meine erste Langdistanz in Rot vor. Könntest du mir ein Feedback zu meiner Rennplanung geben? Die olympische Distanz am 14.06. ist für mich optional. Wenn du hier sagst, lieber aufs Training konzentrieren, lasse ich den Wettkampf weg. Halbmarathon am 12.04. Prio C. Mitteldistanz Neuseenmann. Alle machen hier, ach hier, Ferropolis hatte ich eben schon mal. Prio B, Vorbereitungswettkampf für Langdistanz. 14.06. Olympische Distanz. 5.07. Rot. Top. Wie gemalt, würde ich sagen. Also passt von den Abständen. Kannst du genauso machen, finde ich richtig gut. Ich verstehe vollkommen den Gedanken wegen des 14.06. Und ja, da kann man durchaus drüber nachdenken, ob man das macht. Und das würde ich jetzt ganz viel dir überlassen. Dir, Benno, in dem Falle. Ob du Bock hast, das Rennen zu machen, ja oder nein. Ja, ansonsten, warum ich das so sage, auch für alle die, die Kraichgau machen und dann Frankfurt und Rot. Das ist, glaube ich, gleiche Wochenende, 31.05. Neuseenmann. Danach gut erholen, richtig nochmal schön, nicht hektisch werden, sondern ganz entspannt erholen, nochmal die erste Juniwoche. Dann hat man noch zweite Juniwoche, dritte Juniwoche, mehr oder weniger vierte Juniwoche, kommen noch 3 richtig gute Wochen Training. Dann hat man locker noch genug Zeit zum Tapern bis Rot und dann ist das nochmal richtig in sich abgeschlossen. Und warum ich das Training dann manchmal vorziehen wollen würde, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen lässt sich da zum Beispiel nochmal die Verpflegung richtig gut testen. Klar, bei einer olympischen Distanz kann man jetzt sagen, kann man das auch? Ja, aber das ist natürlich die Kürze dann schon so, dass man sagen würde, naja, weiß ich nicht, ob das so richtig gut klappt. Und was ich manchmal nicht schlecht finde, ist, ich finde, man baut ja auch echt viel Selbstvertrauen auf in solchen Trainingswochen dann, ne? Wenn man merkt, wie das vorangeht, wenn man das Training gut bewältigt bekommt und so weiter und so fort. Von daher kann es auch Sinn machen, das durchaus ohne, überhaupt nicht negativ gemeint, aber ohne so einen Störfaktor der Olympischen einfach durchzuziehen. Gleichzeitig, wenn man Bock auf die Olympische hat, unbedingt machen. Also Benno, super Planung. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe klar gemacht, wie du das gerne angehst mit deinem, mit der olympischen Distanz. Super, dann eine Frage von Thorsten, die ich nicht vorlesen kann, weil sie zu lang ist, was aber nicht schlimm ist. Hi Coach, ich bin neu hier. Ich habe auf der langen Autofahrt das letzte Q&A gehört, anschließend noch die 2 vorherigen Podcasts, das hat meine Neugierde geweckt. Aktuell nutze ich die Probemitgliedschaft bei Power & Pace für einen Monat, werde monatlich verlängern, ob das Programm zu mir passt. Das Paket bei AI Diagnostics habe ich ebenfalls dazu gebucht. Hört sich spannend an mit den speziellen Plänen und hoffe wieder viel zu lernen. So, dann, ich fasse das im Groben zusammen, schreibt der Thorsten, dass er 47 Jahre alt ist, eine gewisse Verletzungshistorie hat, eine durchaus etwas größere Verletzungshistorie und dann schreibt Thorsten folgendes. Herleitung zu meiner Frage. Auf dem Rad ist alles klar. FDP-Test, Erfahrung, Körpergefühl geben mir gute Orientierung und bald helfen hoffentlich die Daten von AI Diagnostics. Beim Laufen bin ich unsicherer, besonders was meine Wettkampfpace angeht. Ich war immer ein ordentlicher Läufer und habe mich dann nach dem Radfahren aufs Laufen gefreut. Aber das Laufen ist auch die Disziplin, in der man das Alter am meisten spürt. Und die Verletzungen tun ihr Übriges. Zurzeit laufe ich meine langen Dauerläufe, 19 bis 21 Kilometer, im 4,30er Schnitt, weil sich langsamer irgendwie falsch anfühlt. Energie nehme ich dabei nicht zu mir. Ich weiß aber, dass das eigentlich zu schnell ist und ich meinen Energiehaushalt besser trainieren sollte und langsamer laufen bestimmt besser wäre. Herzfrequenz nutze ich momentan nicht zur Trainingssteuerung, weil ich unsicher bin, wie ich die Werte interpretieren soll. Ich trage einen Gurt, um Auffälligkeiten zu beobachten, aber im Wettkampf stört er mich besonders unter dem Neo. Frage: Ist ein Marathonziel von 3 Stunden bis 3 Stunden 5 realistisch? Also Wettkampfergebnisse stehen hier auch aufgelistet. Ne? Thorsten hat aufgeschrieben, bei olympischer Distanz 39,44, Duathlon über 5 Kilometer 17,45, Wilhelmshaven beim Nordseeman, also immer oder nie isoliert, den Halbmarathon gelaufen in 1,27. Ist ein Marathonziel von 3 Stunden bis 3 Stunden 5 realistisch? Ja, also würde ich ziemlich klar sogar ehrlicherweise sagen, heißt jetzt natürlich nicht, dass das einfach ist, aber du hast mich gefragt, ob das realistisch ist. Und jetzt habe ich mal vorausgesetzt, dass du für den Zeitpunkt nicht meinst den, 10. November, sondern irgendwas mindestens im Frühjahr nächsten Jahres, würde ich klar mit Ja beantworten. Zweite Frage zur Planung. Ich möchte nach den Qualifier-Plänen trainieren, befürchte aber im Winter die Umfänge nicht komplett durchziehen zu können. Begrenztes Tageslicht und mehr als eine Stunde 30 auf der Rolle mehrmals pro Woche ist nicht mein Ding. Ich möchte die Kerneinheiten absolvieren, aber lange G1-Sessions im Winter eher kürzen. Im Frühjahr, Sommer kenne ich die Umfänge, da sehe ich kein Problem. Ist das ein realistisches Vorgehen oder würdest du einen anderen Plan empfehlen? Also da vielleicht auch nochmal, nur dass keine Missverständnisse aufkommen. Der Qualifier-Plan ist ja auch im Winter von den Umfängen überschaubarer. Er ist immer noch der Plan mit den allermeisten Trainingsstunden bei Power & Pace, keine Frage, aber auf jeden Fall überschaubar. Jetzt weiß ich nicht auswendig, wie viele Einheiten im Bereich von 1,5 Stunden im Qualifier-Plan vorkommen. Ich kann aber sagen, dass grundsätzlich bei Power & Pace ich darauf wetten würde, dass es keine Einheit oberhalb von 2 Stunden gibt, bis ungefähr in den... Also ausgenommen irgendwie hier so Feiertage und so, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich würde sagen, bis in den Januar auf jeden Fall hinein. Also ihr werdet da keine 3 Stunden G1-Einheiten, glaube ich, im Qualifier-Plan in 2025 mehr finden. Korrigiert mich, wenn ich nicht ganz richtig liege, aber ich glaube es ehrlicherweise nicht. Von daher, wie gesagt, sollte das Thorsten, dann besser passen von der Idee her, weil du den Winter vielleicht einfach noch nicht vor dir gesehen hast. Schau erstmal einfach, wie das so funktioniert. Ja, also im Sinne von, guck erstmal einfach, ob es vielleicht passt. Und klar, wenn du irgendwas rausstreichen willst, kannst du das immer noch machen. Ich hätte mir Sorgen gemacht, hättest du gesagt, ah, der Winter ist mir zu viel, aber im Sommer wird es bestimmt schon passen. Ja, weil die Umfänge sich natürlich deutlich unterscheiden dann im Qualifier, aber wenn du die schon kennst und sagst, das passt, dann bin ich tiefenentspannt. Dann kannst du das genauso machen. Top! Hi Björn, bin jetzt neu bei Power & Pace dabei, allerdings nicht neu im Triathlon. Dieses Jahr nach längerer Wettkampfpause wieder eingestiegen. Ich habe sogar gleich den Test bei AI Diagnostics mitgebucht und bin gespannt, was dabei herauskommt, da ich vor einem Jahr schon mal einen ähnlichen Test gemacht habe. Ich habe 2 Fragen und es wäre super, wenn du darauf eingehen könntest. Erstens: Ich tue mich bezüglich der Abfolge der Trainingsplanauswahl noch etwas schwer. Ich habe mit dem Ironman 70.3 im Kraichgau Ende Mai und Erkner Mitte September meine beiden A-Wettkämpfe. Dazwischen werde ich Frankfurt City Triathlon und vermutlich den Xterra in der Schweiz und einen Black Forest Ultrabike machen. Geil. Coole Rennauswahl. Ich habe nun den Mitteldistanzplan für den Wettkampf 31.05. ausgewählt. Wie gehe ich dann nach dem 31.05. weiter vor? Super. Auf jeden Fall besprechen wir das auch nochmal, das will ich nur sagen, Dirk, ich werde die Frage beantworten, besprechen wir das auch nochmal zu gegebener Zeit dann. Ist ja noch ein bisschen was hin, bis dahin kann sich auch immer noch mal ein bisschen was ändern. Aber Fokus, ganz wichtig bei sowas, auf den ersten A-Wettkampf. Und das ist ganz klar beschrieben, der Ironman im Kraichgau. Was danach ja folgt, Und ich kenne jetzt leider nicht alle Daten auswendig, deswegen muss ich gleich so ein kleines bisschen, also ich weiß nicht, wann der Black Forest Ultra Bike ist. Frankfurt City weiß ich, Mitte August, glaube ich. Xterra Schweiz weiß ich auch nicht auswendig. Aber was ich sagen will ist, von Ende Mai bis zum, wann ist Erkner? Mitte September irgendwo, glaube ich. Ja, steht da auch, Mitte September. Hast du ja auf jeden Fall 3 Wettkämpfe anstehen, die durchaus richtig viel Einfluss im Training haben. Ja, das heißt, man kann da mehrere Varianten fahren. Du könntest dich von Wettkampf zu Wettkampf immer wieder auf das nächste Datum vorbereiten. Du kannst aber bei der Wettkampfdichte auch sowas machen wie Recovery und Wiedereinstieg und dann zum Beispiel irgendwie vielleicht schon akute Wettkampfvorbereitung für. Ja, da gibt es also so mehrere Varianten. Also wenn ich so schätzen müsste, Frankfurt City Triathlon, müsstest du mir noch beschreiben, welchen du da machst. Ich gehe jetzt mal von der Olympischen aus. Wenn das eine Mitteldistanz wäre, wäre das ja wahrscheinlich auch ein A-Wettkampf. Ah, kann ich so richtig gut beantworten. Also, Aufgabe Dirk, machen wir es mal so für dich. Schreib mir die Datums dabei und die Distanzen, die du da machst. Gerade auch beim Xterra weiß ich es nicht. Black Forest Ultra Bike ist mir ungefähr klar. Und dann kriegen wir das gelöst. Weil im Moment würde ich so ein kleines bisschen präferieren, vielleicht auch eher so dann die Wettkampfdaten nochmal gesondert auszuwählen. Also wirklich dann explizit den Plan zu nehmen für den Frankfurt City Triathlon zum Beispiel. Aber ja, finden wir raus, ist auf jeden Fall sehr einfach zu machen. Also da haben wir auf jeden Fall ausreichend Möglichkeiten. Zweite Frage von Dirk, eventuell möchte ich auch noch 1 bis 2 Cross-Triathlons machen. Diese sind zwar keine A-Rennen, aber ich möchte mich da auch nicht durchquälen und dennoch gut vorbereitet an den Start gehen. Da es hierfür keine speziellen Trainingspläne gibt, würde ich gerne wissen, was du hier empfehlen würdest. Auch da, also du bist da von den Grundsätzen deines physiologischen Trainings, wenn es denn auch nicht cross explizit ist, was die Umsetzung angeht, machst du alles richtig. Also das sind so Fragen, da kann ich ganz getrost sagen, bist du auf dem absolut richtigen Weg. Trotzdem würde ich auf jeden Fall hingehen und die gut vorbereiten im Sinne von, ne, die macht man nicht mal eben dann so aus dem Training raus. Du kannst jetzt nicht Frankfurt City, Black Forest Bike Marathon, Xterra Schweiz und 2 Cross-Triathlons einfach so aus dem Training rausmachen. Da müssen wir schon noch ein bisschen Priorität hinterlegen und das können wir dann auf jeden Fall zu gegebener Zeit machen. Das besprechen wir hier im Live-Q&A und so weiter. Also super gut. Wie gesagt, gerne beim nächsten Mal irgendwie noch die Distanzen dabei, vielleicht auch ein bisschen die Priorität für dich. Und gerne das genaue Datum. Dann überlegst du dir noch, ob du die Cross-Triathlons machst. Ne? Das reicht ja dicke, wenn du das irgendwo im, keine Ahnung, April, Mai entschieden hast. Live-Q&A im Juni reicht immer noch. Also alles entspannt und dann kriegen wir das richtig gut gelöst. Finde ich aber stark. Frage von finde ich gerade nicht. Entschuldigt. Wenn ich den Hauptplan aktiviert habe und als Vorbereitung oder zum Spaß an anderen Events teilnehme, suche ich nach einer praktikablen Möglichkeit, diese zu integrieren. Mal eine Sprintdistanz zu machen, ist ja unkompliziert, aber was ist mit einem Jedermann-Rennen wie rund um Köln? Eigentlich vom Prinzip her genau die gleiche Antwort wie gerade. Konkret fragen, und das war jetzt keine Kritik, sondern konkrete Frage stellen und dann gibt es immer eine valide Antwort von mir. Also, was ein bisschen schwierig ist, ist so eine sehr vereinfachte, pauschale Frage, weil dann kann ich immer stundenlang antworten. Kurz und prägnant fragen, das ist mein Wettkampfziel, das ist meine Kategorie. Ich möchte gerne am so und so vielten rund um Köln einstreuen, kleine Runde, 68 Kilometer oder was auch immer das sind, glaube ich, um und bei, aus meinen, keine Ahnung, wie oft ich das gefahren bin, 7 Malen, weiß ich das noch grob, 2 Stunden dauert es. Und dann konkret fragen und dann gibt es auf jeden Fall eine passende Antwort dazu. Vielen Dank. So, wir machen uns zum Endspurt. Moin Björn, ich mache schon etwas länger Triathlon, habe meine erste Langdistanz in Hamburg gemacht, in dieser Saison 2025 ruhiger angehen lassen, nicht strukturiert trainiert. Bin aber bei einer Sprintdistanz und einer olympischen Distanz gestartet. Wenn ich einen Startplatz für die Challenge Rot ausgelost bekomme, möchte ich 2026 dort starten. Bis März, April werde ich aufgrund familiärer Verpflichtung unter der Woche und an jedem zweiten Wochenende maximal 30 bis 60 Minuten pro Tag trainieren können. Ab März plane ich ein Sabbatical für 3-4 Monate. Geil. Okay, das ist schwarz-weiß hier gerade. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann mehr Zeit fürs Training. Ist es möglich, erst mit dem Allrounder zu starten und zum Sabbatical in die Kategorie Finisher zu wechseln? Jo. Fällt mir gerade ein bisschen leicht, das zu sagen, weil so ein Sabbatical immer bedeutet, dass man mehr Zeit für, Achtung, Erholung hat. Training, ja, offensichtlich, aber vor allen Dingen für Erholung. Und das ist der Teil, der daran wichtig ist. Ja, deswegen, Olaf, gehörst du zu den wenigen Menschen, denen ich das so zusagen werde. Oh, ganz diktatorisch, wie man mich kennt. Und in der Umsetzung sprechen wir dann nochmal zu den gegebenen Zeitpunkten darüber, ja? Also lass uns das gerne nochmal hier so ein bisschen begleiten mit den Live-Q&As. Halt uns auf dem Laufenden. Aber vom Grundprinzip her, cool. Super. Mach das genau so. Sehr gerne. Und dann noch die Frage, ob sonntags, nachmittags DLRG-Schwimmtraining, ob du das weiter beibehalten kannst und in den Trainingsplan einbinden kannst, auf jeden Fall. Entweder du streichst an einer anderen Stelle eine Schwimmeinheit oder du machst die zusätzlich. Beides wäre in deinem Falle völlig okay. Sehr stark. Hallo, kann ich meinen Trainingsplan irgendwo einstellen, dass die Schwimmeinheiten immer an einem speziellen... Also wir sind bei der Wochenplanung übrigens gerade. Sorry, falls ich das nicht so angekündigt habe. Deswegen ne, von groß zu kleiner. Dass ich... Die Schwimmeinheiten immer an einem speziellen Wochentag sein sollen, da ich dann eine Hallenzeit habe. Oder muss ich das wöchentlich umplanen? Das muss einmal wöchentlich umgeplant werden. Also was umplanen ist ein großes Wort. Ne? Man muss dann die Einheit einmal von links nach rechts oder von rechts nach links verschieben. Und wenn man reinschreibt in den Kalender, dass man da nicht verfügbar wird, hat das keine Auswirkung. Also die zur Verfügungstellung des Trainingsplans ist eine Einbahnstraße. Der kommt von mir zu euch. Aber alles an Infos, was von euch zu mir kommt, kommt nicht über Training Peaks, sondern das besprechen wir im Live-Q&A und Co. Deswegen könnt ihr da nichts, also ihr könnt das natürlich vorgeben, aber da wird sich nichts dran ändern. Und die Trainingseinheiten, wenn man die verändern will, kann man die einfach bitte unbedingt in der Browser-Variante einfach per Maus verschieben, ne, von einem Tag auf den anderen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr habt da alle Macht, den Trainingsplan auch dann entsprechend umzubauen. Hallo Coach, ich bin seit diesem Jahr bei Power & Pace, trainiere nach dem Finisher-Plan. Da ich aber privat und beruflich sehr eingespannt bin, ist es mir nicht immer möglich, zwei Einheiten am Tag zu machen. Ist es möglich, dann jeweils eine Einheit zu streichen oder macht es dann mehr Sinn, nach dem Allrounder-Plan zu trainieren? Das ist eine sehr coole Frage, weil da ja auch immer ganz viel Fingerspitzengefühl und so gefragt ist. Ne? Also ihr kennt das ja hier von mir. Ich will nicht immer so pauschale absolut Antworten geben, sondern möchte euch das auch immer ein bisschen erklären, damit ihr das alles mitnehmt und so und viel besser selber verarbeiten könnt auch. Meine ganz bescheidene Nachfrage an, Moment, jetzt will ich wissen, wer die Frage gestellt hat. Hallo Coach, ich bin seit diesem Jahr, Moment, hallo Coach, ich bedanke mich für all eure Ansprachen und Begrüßungen, die ihr immer habt. Ich bin seit diesem Jahr bei Power & Pace. Von Thomas, dessen Nachnamen ich jetzt nicht verraten werde, sonst hätte ich einen schlechten Fußballer-Gag dazu. Den erspare ich der gesamten Community. Also Thomas, die Nachfrage, die ich an dich hätte, ist, wie häufig das vorkommt. Also du schreibst, es ist dir nicht immer möglich, zwei Einheiten am Tag zu machen. So, wenn, um mal eine grobe Einordnung zu geben, was ich damit meine. Wenn das einmal die Woche vorkommt, auch in aller Regelmäßigkeit, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wenn das zweimal die Woche vorkommt, in aller Regelmäßigkeit, dann würde ich so ein bisschen mir die Frage stellen, dann sind wir so langsam an der Schwelle. Wenn das dreimal die Woche vorkommt, weil du das Dienstag, Mittwoch und Freitag nicht hinkriegst, dann macht das keinen Sinn. Ja, also das ist gerade so die grobe Einordnung von meinen. Dann würde ich eher auf den Allrounder-Plan gehen und hier und da erweitern. Und wenn ich ehrlich sein darf, am ehesten würde ich das machen, damit ich nicht immer Einheiten rausstreichen muss. Das ist so, weiß nicht, also wenn man da so ganz lässig drin ist und das einem gar nichts ausmacht, ist das total fein. Ich will nie das Gefühl haben bei den Kategorien, bei den Umfängen, bei den Plänen und so weiter, dass man da so hinterherlaufen muss und dann irgendwie eine Zielerreichung nicht hat und so weiter. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Deswegen, ne, das so als Einordnung für dich jetzt gerade, Thomas. Bei einem Mal gar kein Thema. Also wenn du sagst, ich mache den Finisher-Plan, aber ich kann da am Freitagabend immer nicht trainieren, ja, streich den Freitagabend raus, alles ist gut. Und dann kannst du das getrost zu machen. Ich glaube, ist klar, wie ich das sagen will. Auch da, Thomas, ne, wenn du da das Konkrete haben willst noch als Antwort, schreib das ruhig gerne ganz konkret auf und sag das so ganz explizit und ne, also fühlt euch ermutigt dazu, solche Fragen auch richtig gut konkret zu stellen. Dann gebe ich euch eine ganz präzise Antwort. Ansonsten umschreibe ich das auch gerne. Wenn ihr konkret fragt, dann umschreibe ich trotzdem, damit ich alle anderen irgendwie mit einhole. Und dann ist prima. So, letzte Frage aus München von Jesse. Hey Björn, ich trainiere seit... Warte, ich muss gucken, ob ich wirklich richtig bin, dass es die letzte ist. Oh nee, sorry. Kommt noch zwei. Drei. Entschuldigt. Trotzdem Jesse aus München. Ich trainiere seit dieser Saison nach den Finisher-Plänen für eine Mitteldistanz. Letzte Saison Allrounder gewesen. Im Plan stehen freitags oft zwei Trainingseinheiten. Meist Schwimmen und Radfahren. Wie viel Pause sollte ungefähr zwischen diesen Einheiten liegen? Ich schaffe es leider von den Arbeitszeiten freitags meist nicht, vor der Arbeit eine Einheit unterzubringen und habe circa ab 15 Uhr Zeit für beide Einheiten. Mega. Der Freitag würde dementsprechend ungefähr so aussehen, dass ich nach der Arbeit gegen 15 Uhr ins Schwimmbad gehen könnte. Danach würde ich nach Hause fahren, eine Kleinigkeit essen, bevor ich dann gegen 19, 20 Uhr noch die Radeinheit absolvieren kann. Denkbar wäre auch, nach der Arbeit erst zu radeln und dann am späten Abend noch ins Schwimmbad zu fahren. Das Schwimmbad hat bis 23 Uhr geöffnet. Was ist das denn? Ey, wie geil. Das ist ja mega. Ist diese Pause zwischen den Einheiten ausreichend? Cool. Also, Jesse, super stark, mega gut, ne? Auch ohne Kritik an irgendeiner anderen Frage, aber gerne auch so konkret, dann habe ich das richtig cool vor Augen, kann mir das super vorstellen, habe das für mich gerade weitergestrickt und mir gedacht, okay, du bist dann 15:15 im Wasser, dann bist du spätestens 16:45 raus, dann kommt der Snack um 17:30, dann hast du immer noch anderthalb Stunden bis zweieinhalb Stunden Zeit bis zur Radeinheit. Cool. Meine einzige Anmerkung wäre, erstens, der Snack dazwischen hat auf jeden Fall ausschließlich Kohlenhydrate. Das ist das, was wir zu dem Zeitpunkt brauchen. Und auf der Arbeit guckst du bitte auch, dass du noch ein richtig gutes Mittagessen und so gab. Das also Frühstück sowieso, ja, und ein richtig gutes Mittagessen. Und bei so einer Trainingsdichte dann hintereinander folgend, ne, weil wir eben das Thema Ernährung hatten, klarer Schwerpunkt auf Kohlenhydraten an dem Tag. Und dann gerne nachfüllen, also gucken, dass das Mittagessen sowas wie die Frühstück und Mittagessen werden die absoluten Hauptmahlzeiten, weil wenn du meine Präferenz wäre eher 19 Uhr auf dem Rad sitzt, weil dann ist das besser für den Schlaf am Ende. Das ist nochmal eine Stunde weiter weg von deiner ins Bett geht Zeit. Das würde ich präferieren. Genau. Und dann das Abendessen danach ist ja nicht mehr so richtig, sollte nicht mehr so unendlich groß sein. Also ne, nicht mehr so ein Abendessen, wo man das nachholen muss, was man beim Frühstück und beim Mittagessen versäumt hat, sondern umfangreiches Frühstück, sehr gutes Mittagessen. Snack ist eigentlich auch schon ein bisschen wenig genannt, sondern so ein zweites Mittagessen, ein kleineres zwischen den beiden Einheiten. Abends dann ein moderateres Abendessen. Optimal. Richtig stark, Jesse, genauso machen. Hi Coach, Power and Pace Team, liebe Sportfreunde. Ich bin neues Mitglied. Wir haben heute sehr viele neue Mitglieder hier, das ist richtig stark. Freut mich sehr. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Ich bin neues Mitglied und sehr gespannt auf die Saison 2026. Ich wurde 2023 bei einem örtlichen Triathlon infiziert und trainiere zwei Jahre mit einem allgemeinen 12-Wochen-Trainingsprogramm für Intermediate-Athleten auf Kurzdistanz von Sebastian Zeller. Rösler heißt er übrigens. Aber ist nicht schlimm. Ganz liebe Grüße. Ein sehr, sehr netter Kerl. Auf Training Peaks. Die Trainingsplattform ist mir also bereits bekannt. Das Champion-Trainingsprogramm passt zu meiner bereits gewohnten Belastung von ca. 12 Stunden pro Woche. Ich möchte 2026 meine erste Mitteldistanz bestreiten, aber weiterhin einige Sprintdistanzen und olympische Distanzen bestreiten. In meinen letzten Trainingsplänen stand im Herbst, Winter oft Bergsprints auf dem Zettel. Kommen die auch hier noch oder sind die ausschließlich der Kurzdistanz vorbehalten? Ich habe sie sehr liebend gern. Nein, Quatsch, ich habe sie sehr lieben gelernt, so ist richtig, und brauche ab und zu mal eine volle Belastung für meinen Körper. Könnte ich sie auch sonst einmal wöchentlich einbauen? Ich habe gesehen, dass Sprintintervalle auf dem Rad nächste Woche wohl beginnen. Insofern bin ich optimistisch, dass es auch bald intensiver werden wird. Ich bin heiß. Vielen Dank und auf eine tolle gemeinsame Saison von Sebastian. Sebastian, vielen lieben Dank. Ja, bei den Bergintervallen blutet dem Hamburger das Herz. Na, und Grüße nach Schleswig-Holstein. Da ist es ja meist noch schlimmer. Genau, also es ist wirklich so, der ganz pragmatische Grund, warum die, also es gibt nicht nur einen, aber einer der Hauptgründe, warum die nicht draufstehen, ist einfach, dass es halt hier und da halt einfach nicht möglich ist. Das hat immer so ein bisschen organisatorische Gründe. Ne? Das ist wie wenn ich jetzt draufschreiben würde, wir machen hier auf jeden Fall eine Einheit auf der Tatanbahn. Naja, dann würde auch der ein oder andere sagen, ja, ist eine nette Idee, aber auf unserer 400 Meter Aschenbahn ist das dann doch nicht so geil, wie man denkt. Und das ist wirklich einer der Gründe, warum die nicht draufstehen. Einer der weiteren Gründe ist so ein bisschen, es geht dann so in Richtung der Belastung und ist das irgendwie gut verträglich und kann man das gut machen? Und wenn ja, wo und wie ist so Nutzen- und Risikoabwägung und so weiter und so fort. So, und ich will aber klar sagen, Sebastian, ey, das Wichtige im Training ist immer, wenn man schon mal eine Erfahrung gemacht hat, was einem gut getan hat, ist das ein sehr wichtiges Gut. Ja, und dann wendet man das bitte auch genauso weiterhin an. Deswegen, es steht zwar nicht drauf und es wird auch nicht mehr kommen, es wird aber auf jeden Fall intensiver werden. Ich glaube, das habe ich heute ja schon ein paar Mal eingeordnet, ne, was alles noch so kommt. Und du darfst die aber auf jeden Fall sehr gerne einbauen. Und dann einmal wöchentlich ist fein für mich, wenn ich so es irgendwo hinpacken dürfte, dann würde ich sagen, irgendwo, wo eine intensive, also wo eine richtig intensive Laufeinheit steht, als Ergänzung quasi zum Schwerpunktprogramm. Also irgendwo da, wo du eh schon, keine Ahnung, Dauerlauf, Tempo, je nachdem, was warst du für ein Champion, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Da findest du auch mal Tempotraining in naher Zukunft, extensiv und Co. Also wirklich die wirklich intensiven Sachen auch, die über den Schwellenbereich hinausgehen. Super, gerne machen. Letzte Frage. Moin Björn, danke erstmal für die geilen Pläne. Die zünden richtig. Meine Güte, wir haben hier schon, manche sind heiß, andere zünden, da zünden die Pläne richtig und so weiter. Das ist sehr stark. Ich kann leider aus terminlichen Gründen nur zweimal die Woche schwimmen, würde aber gerne etwas mehr machen als in den Plänen bisher vorgesehen. Muss mal gerade gucken, was Stefan für eine Kategorie ist. Das lässt sich rausfinden. Stefan ist Kategorie Champion. Ich kann nur zweimal die Woche schwimmen, würde aber gerne etwas mehr machen als in den Plänen bisher vorgesehen. Also dann aber nicht beim Schwimmen mehr machen. Jetzt habe ich es verstanden. Macht es Sinn, zum Ende der Einheiten nochmal? Ah so, nee, doch beim Schwimmen in den zwei Einheiten. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich habe die Frage eben schon mal gelesen, aber sie ist zugegeben 3 Stunden her, dass ich sie gelesen habe. Ja, klar, kannst machen, Stefan. Also, was ich daraus verstanden habe, ist, an alle Champions, die aus organisatorischen Gründen nur zweimal die Woche und nicht dreimal die Woche schwimmen gehen können, die dürfen dann gerne diese beiden Einheiten verlängern und einfach da ein bisschen Umfang dranhängen. Ja, und dann würde ich auch gerne, Stefan, also so wie du es schreibst, mach das mal vorrangig im moderaten Grundlagenbereich, irgendwo G1, G2, also du musst jetzt dann nicht irgendwie die Sets, die Hauptsets verdoppeln oder sowas in der Art und dann ist das prima. Kannst du genau so machen. And then habe ich noch eine Frage von Sandra, die mich darauf aufmerksam macht, dass ihre Mail durchgegangen ist. Und Sandra, nee, ist sie nicht. Warte mal. Das wollen wir hier auf jeden Fall rausfinden. Sandra, die ist angekommen, mach dir keine Sorgen. Wenn überhaupt, ist sie hier untergegangen bei meinem rauskopieren, also dass ihr es einmal kurz gehört habt, warum das hier manchmal nicht ganz so einfach ist, den Überblick zu wahren, in diesem Tool, in der ich die eingespielt bekomme, da ist die Übersichtlichkeit nicht so gut. Deswegen kopiere ich die in eine Tabellenkalkulation von Microsoft. Und da habe ich offensichtlich die Frage von Sandra aus den Augen verloren. Lass mich kurz gucken. Genau, ist nicht da. Boah, vielen Dank, dass du die noch gestellt hast. Finde ich mega. So, ich lese die jetzt original aus meinem E-Mail-Text vor. Wahrscheinlich die gleiche. Lieber Coach, liebes Power and Pace Team, auch von mir. Bernhard, schreib deine Frage nochmal rein, wenn ich die auch übersehen habe. Mein Gott, habe ich heute so schlecht kopiert, oder was? Bernhard, liebes ich. So, Bernhard, ich habe sie gefunden. Danke, du brauchst sie nicht nochmal reinkopieren. Danke, dass ihr darauf aufmerksam macht. Super stark. 2 Fragen noch. Lieber Coach, liebes Power und Pace Team, auch von mir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank auf alles, was ihr bisher in all den Jahren auf die Beine gestellt habt. Ich bin auch schon seit einigen Jahren dabei. Vielen lieben Dank, Sandra. Ich trainiere seit 2 Jahren in der Finisher-Kategorie. Im letzten Jahr habe ich meine erste Langdistanz in Rot gefinisht. Jetzt habe ich mir einen 2-Jahres-Plan für meine nächste Langdistanz gemacht. Konkret, ich plane nächstes Jahr 2, 3 Mitteldistanzen, Neuseenmann wahrscheinlich, 4 Landen und Leipzig. Im Herbst vielleicht noch ein Marathon. Für 2027, das ist schon mal eine sehr geile Planung übrigens nochmal. Für 2027 plane ich dann beim Ironman in Hamburg zu starten. Ich habe bereits Anfang Oktober mit dem Trainingsplan 2026 begonnen und wieder die Finisher-Kategorie gewählt. Jetzt meine aktuelle Kombifrage. Ich habe mich für die AI Diagnostics entschieden. kann sie aber am 9.12. nicht mitfahren. Da ich das unglaubliche Glück habe, bereits ein erstes Trainingslager für 10 Tage auf Lanzarote zu absolvieren. Hey, du kannst das auch auf Lanzarote fahren. Du, also, fahr das doch in der Sonne. Ich würde die Diagnostik dann etwas vorziehen und so, wie du das gerade im Webinar erklärt hast, ausgeruht und gut mit Carbs versorgt, anstelle einer anderen intensiven Radeinheit absolvieren. Oder soll ich sie besser nach dem Trainingslager machen? Also, jetzt mal ehrlich, du kannst das auf jeden Fall vorher machen und du hast super beschrieben, wie du das machst. Ganz klasse. Ne? Denk an den Übungseffekt nochmal. Ne? Also immer irgendwie, wer das einfach üben will, die Workouts sind da. Kein Problem. Und du kannst das halt auch im Trainingslager fahren. Also, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Du kannst das, du musst das nicht, du kannst das schön draußen in der Sonne, kurz und so. Hoch. Lass mal alle gerade da reinfühlen bei dem Wetter draußen und der Dunkelheit. Und das ist super. Also auch das wäre absolut möglich. Ja, deswegen beides ist möglich. Du kannst das an Tag, ich würde es nicht an Tag 1 machen. Ich würde auf Lanzarote ankommen, dann irgendwie mal so 1-2 Tage mich einrollen und dann an Tag 3 zum Beispiel das fahren. Das geht gut. Ja, oder halt natürlich auch vorher und auf der Rolle oder zu Hause dann draußen, wie es dir passt. Genau. Ich plane, wenn es gesundheitlich klappt, nach ein paar Tagen Ruhe dann noch das Feiertags-Special anzuhängen. Wann ist unter diesen Umständen der beste Zeitpunkt für die erste AI-Diagnostik? Ja, also ne, vor dem Trainingslager oder im Trainingslager, aber nicht danach. Also das würde ich klar sagen. Da würde ich auf jeden Fall nicht in den Zeiten dazwischen das machen, sondern ganz klar davor oder dann davor oder währenddessen. Wird es Anfang Dezember schon Spezialpläne fürs Trainingslager geben? Ich habe zur Sicherheit mal den aus 2025 runtergeladen. Super, ja. Also, wenn du den hast, ist das prima. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass wir den ausrollen werden schon zeitig. Ja, vielleicht muss ich da noch einmal dran erinnert werden oder so in der Art. Genau, aber kann gut sein. Also unsere Gruppe ist so groß, da werden eine Menge Leute sein, die dann irgendwie schon ins Trainingslager fahren. Deswegen sehr, sehr gerne. Und dann, von Sandra habe ich auch eine vergessen. Sag mal, was ist denn los heute? Sandra. Tatsächlich, ey. Ach so, das ist schnell beantwortet. Ob es für Vittoria Gasteiz, habe ich mal gewonnen, das Rennen. Also ich, in sehr fetten Anführungsstrichen, noch einen Trainingsplan gibt. Das haben jetzt schon echt ein paar gefragt. Bisher ist das nicht geplant gewesen, aber wir können das gerne mit aufnehmen. Also außer Sandra, du hast die Frage einfach schon 6 Mal an unterschiedlichen Stellen gestellt, dann hast du mich einfach schlicht reingelegt. Was auch okay ist, das ist dann halt in meinem Leben so. Und ich habe mir das gerade mal vermerkt. Danke dafür, Sandra. Und genau, gucke mal, dass wir den noch hinzufügen können. Super, letzte Frage, wenn ich nicht wieder eine übersehen habe. Liebes Power and Pace Team, lieber Björn, ich starte mit euch in meine erste Triathlon-Saison und freue mich sehr drauf. Bevor ich zu meiner Frage komme, ein paar Infos zu mir. Ich bin 39 Jahre alt, mache jetzt seit fast 10 Jahren Ausdauersport und liebe strukturiertes Training. Beim Schwimmen, die Frage habe ich noch nicht vorher gelesen, weil sie war ja nicht kopiert. Beim Schwimmen habe ich sicher noch das größte Potenzial, auch wenn ich das Kraulschwimmen in der Schulzeit gelernt und ein paar Jahre hobbymäßig gemacht habe. Ich bin generell nicht der Typ, der zwingend Wettkämpfe braucht, um mich zu motivieren. Ich ziehe meine Energie aus dem Training und der Tatsache, dass ich mittlerweile zum Beispiel einfach sagen kann, hey, ich habe Bock, morgen 6 Stunden Rad zu fahren. Und es stellt sich nie die Frage, ob ich das konditionell schaffe. Sehr schön beschrieben. Arbeitstechnisch habe ich einen normalen Vollzeitjob im Krankenhaus ohne Schichtarbeit und pendle 2 bis 3 Mal die Woche mit dem Rad 45 Kilometer pro Tag. Also wahrscheinlich hin und rück dann, wenn du bist auf jeden Fall hier drin, Bernhard. Sag mal gerne, ob hin und zurück. Hin und zurück. Und hin und zurück sind dann in der Summe 45. Klar, ne? 45 pro Tag. Meine Frau ist genauso Ausdauersport verrückt wie ich, Bernhard bestätigt. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Sie hat also für alles, was jetzt kommt, volles Verständnis, unterstützt mich, wo sie kann. Sehr gut, das war die Sache mit dem sozialen Aspekt. Für 2026 habe ich mir Folgendes vorgenommen. Training nach dem Finisher-Plan. Dann Sprintdistanz 31.05. Klammer auf, aus dem Training raus. Mitteldistanz 28.06. Weichsee, A-Wettkampf. Mitteldistanz 26.07. Truman Triathlon. Optional Marathon Mitte, Ende Oktober unter 3 Stunden. A-Ziel für 2027, Start über die Langdistanz bei der Challenge in Rot. Hier nun meine Frage. Ist für einen Triathlon-Einsteiger wie mich eine Sprintdistanz im Vorfeld zu den Mitteldistanzen ausreichend, um zum Beispiel das Thema Wechsel zu üben? Jo, Knackige Antwort. Auch mal wichtig von mir. Ja, kannst du genauso machen. Ist, also, ich finde hier gerade das ein super Rennplan. Und ja, du kannst das aus dem Training rausmachen, aber nimm dir auch mal, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist das ja dein erster Triathlon, den du dann machst quasi, ne? Am 31.05. Du schreibst, ich starte mit euch meine erste Triathlon-Saison. Also vielleicht hast du vorher möglicherweise schon mal irgendwo einen gemacht. Aber nimm dir auch ein bisschen Zeit dafür. Also mach das nicht zu, also aus dem Training raus ist richtig, aber gönn dir ein bisschen Zeit an den Tagen vorher zum Beispiel, ne? Wenn ich da mir jetzt den Finisher-Plan vor Augen führe, also dann nimmst du auf jeden Fall die akute Wettkampfvorbereitung für, auch wenn man denkt, man kann das mal eben so aus dem Training rausmachen, aber je nachdem, wie so ein Finisher-Plan dann da im Mai aussieht und es ist wirklich dein erster Triathlon, gönn dir die Zeit, um das ein kleines bisschen zu tapern und so und dich gut zu erholen, um dann da an dem Wettkampftag richtig viel Spaß zu haben.
Champion.